Guten Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die Woche, in den Montag mit der heutigen Podcast-Folge. Und die heutige Podcast-Folge würde ich vor allem Martin Hinteregger empfehlen, denn ich hatte zwar was vorbereitet, aber ich werde es einfach überspringen für den Fall der Fälle, dass mich Eintracht-Fans einen Kopf kürzer machen wollen. Nichtsdestotrotz bin ich mal ein bisschen fies an der Stelle zur Einleitung. Es geht um das braune Erbe, dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien. Es gab ja da so einen Beitrag bei 11 Freunde, wo Basti Red unter anderem sich geäußert hat zu dem ganzen Thema, dass er Herrn Hinteregger wohl geraten habe, sich zu äußern. Also nur mal so zur Info, Hinteregger ist Verteidiger bei der Eintracht und hat geplant, ob das jetzt noch stattfindet, weiß ich nicht genau, ein Hinti-Cup in seinem Heimatort, so eine Art Festival-Charakter mit Fußball und Live-Veranstaltungen, mit Musik und hast du nicht gesehen. Und hatte dazu unter anderem eine Hinti-GmbH gegründet, wo ein berüchtigter Ex-FPÖ-Politiker Mitbegründer der GmbH war. Also gleichberechtigte Partner sozusagen in der GmbH. Hinti, eine nicht näher genannte Gastronomin, und dieser Herr Sickel, der unter anderem laut auch Berichterstattung österreichischer Medien Verbindung / Mitgliedschaft bei den Identitären hat, dieser rechtsextremen Organisation. Er hat eine Herbstakademie erst 2016 veranstaltet, wo Götz Kubitschek unter anderem mit dabei war, also dieses Institut für Staatspolitik war da auch in Österreich mit vor Ort. Also bestens vernetzt in wirklich rechtsextreme Kreise. In seiner Jugend war er schwer aktiv in der Neonazi-Szene. Seine Mutter selber war FPÖ-Ministerin, also wunderbare Familie. Und Hinteregger hat von sich gegeben, er wüsste gar nicht von der Vergangenheit der Familie Sickel. Und er weiß gar nicht, was dieser Fremde da so über ihn schreibt. Mit der Fremde, der so über ihn schreibt, hat er natürlich einen Journalisten gemeint, der das alles investigativ rausgefunden hat. Und übrigens, eine Google-Abfrage des Namens Heinrich Sickel hat ausgereicht. 5 Minuten Google. Also so schwer investigativ war da gar nicht notwendig. Natürlich kann man sagen, also das Schloss, wo das alles stattfinden sollte, auch der Hinti-Cup in Österreich, dass das ja schon für die verschiedensten Konzerte genutzt wurde und so. Nein, das macht es jetzt nicht besser. Ja? Also die anderen haben das gemacht, deswegen ist das in Ordnung oder so. Was soll mir das sagen? Herr Sickel soll auch mittlerweile die Geschäfte von seiner Mutter übernehmen. Das konnte man dann auch im Internet finden. Im November 2021 hat man in der Familie Sickel erst angedeutet, dass Herr Heinrich Sickel das alles von seiner Mutter Elisabeth Sickel übernimmt, die Geschäftsführung von diesem Schloss. Also auch nicht schwer nachzuprüfen. Sein Vater, also der Vater von Hinti, wurde befragt. Der ist übrigens Amtsleiter in dem Örtchen da in der Gemeinde und hat entsprechend auch natürlich, er erzählt Politik, er wisse von gar nichts, ja, der Vater von Hinti. Aber wenn man Amtsleiter ist, ist man politisch auch irgendwie interessiert bzw. vernetzt. Also, dass keiner wusste, was denn mit der Familie Sickel ist, die über die Ortsgrenzen, Landesgrenzen auf Bundesebene schon aktiv war. Über den Sohn wurde mehrfach berichtet, über seine rechtsextreme Vergangenheit und seine Verbindungen zu den Identitären, dass er FPÖ-Mitglied in der Grazer Stadtverordnetenversammlung war, wussten eigentlich auch alle. Also das wirkt alles ein bisschen seltsam. Und zurück zu Basti Red, der dann sagte, ich bin mir ziemlich sicher, dass Hinti gar nicht weiß, was Identitäre sind. Also macht's das jetzt besser? Soll das jetzt eine Ausrede sein oder so? Also Hinti weiß nicht, was Identitäre sind. Nochmal zum Hinweis. Also Eintracht ist ja dieser Verein mit dem wunderbaren Präsidenten, der sagt, wir wollen hier noch nicht mal AfD-Wähler haben. Die sollen gefälligst fernbleiben und die haben hier in unserem Verein nichts zu suchen. Der Präsident der SGE hat dann auch schon mal gesagt, also wenn man gewalttätig gegen so Nazis im Block vorgeht, das ist durchaus berechtigt, die aus dem Block zu prügeln und solche Sachen, ja. Also wenn man eine so deutliche Stellung und Haltung von seinem Präsidenten hat und von der ganzen Vereinsführung bezüglich Nazis und Rechten und Rechtsextremen und dann einen Fußballer hat, der sagt, oder von dem gesagt wird durch die Fans, der weiß nicht, was Identitäre sind, keine gute Situation. Es ist auch keine gute Situation, dass die Familie, die aus diesem 270-Seelenörtchen kommt, behauptet, wir wissen nichts von der Politik und der Vergangenheit dieser Familie Sickel, die eine Bundesministerin hatte und deren Sohn mehrfach in den Zeitungen stand und auf Google wirklich leicht zu finden ist. Wirklich super leicht. Und sich dann auf den Journalisten sozusagen zu stürzen. Fantastisch. Aber gut für Eintracht Frankfurt ist ja dann in diesem Zusammenhang, offenbar wird Hindi zum Sommer den Verein verlassen. Das passt dann wieder in die Eintracht-Erzählung. Das Problemkind ist dann weg. Also jedenfalls wird das so angedeutet seit April. Um dann die Kurve wieder zum heutigen Thema zu bringen. Wie gesagt, Thema sind Nazi-Verstrickungen großer deutscher Unternehmensdynastien. Und ich habe mit dem Autoren gesprochen, David de Jong. Ein wunderbar interessantes Buch, wirklich. Das sich nochmal wirklich von vorne bis hinten die Historie anschaut, was es an Bereicherungen gab. Der verschiedenen, also fünf Familien spricht de Jong hier an. Quandt, Flick, von Fink, Oetker, Pirch und Porsche. Und wie diese Unternehmensdynastien während des NS-Regimes profitiert haben. Unter anderem auch von der Arisierung und von Sklavenarbeit, von Zwangsarbeit etc. pp. Das heißt, Grüße an Martin Hinteregger und Basti Red. Besorgt euch mal das Buch, dann lernt ihr ein bisschen was zum Umgang mit auch Nazis und Zusammenarbeit und Kooperation mit Nazis. Ich unterstelle jetzt mal nicht, dass diese fünf Unternehmensfamilien nicht wussten, worauf sie sich einlassen. Dazu waren die alle viel zu intelligent. Aber zu sagen, im Jahr 2022, ich wusste das nicht, während wir Google haben. Und wenn man da so ein Dörfchen kommt, das 277 Einwohner hat. Also ich komme aus einem Dorf mit 400 Einwohnern. Egal, ob man politisch interessiert ist oder nicht, man weiß ganz genau, wo die Leute wohnen, die die NSDAP-Plakate aufgehangen haben, beziehungsweise die NPD-Plakate dann im 21. Jahrhundert. Man weiß das, ja. Da muss man sich nicht großartig für Politik interessieren. Man weiß ganz genau, wo diese Leute sitzen. Und zu sagen, ich wusste es nicht, ist ein bisschen naiv, doof, realitätsfremd, spätestens, ja. Ich weiß, ich sitze in einem Glashaus und sollte nicht mit Steinen werfen, aber ich habe mich wenigstens davon distanziert und versuche aus meiner Erfahrung halt auch für andere Besseres zu schaffen. Ich kann nicht behaupten, jemals gesagt zu haben, ich wusste es nicht besser oder keine Ahnung und also das ist alles Geschmäckle, ja. Deswegen, also wenn Hinti wirklich so doof ist, kann ja sein, dann besorgt ihm doch bitte einen Politikwissenschaftler, der sich mal mit ihm hinsetzt und ihm vielleicht die ein oder andere Tageszeitung empfiehlt. Also er ist ja auch österreichischer Nationalspieler. Irgendwas an Interesse für Politik in seinem Land muss er ja haben. Also wirklich null Interesse. Absolut gar keins. Kann ich mir jetzt wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Vor allem nicht, wenn man für so einen Verein spielt. Ja? Also das war ja auch so der Tenor. Politik ist Politik und Sport ist Sport. Das war auch Hintis Tenor, das war übrigens Herr Sickels Tenor auch. Gut ist, dass er sich mittlerweile von der Familie distanziert hat, beziehungsweise die Geschäftsbeziehungen aufgekündigt hat. Nichtsdestotrotz, ja, Vielleicht hat er ja gelernt, vorher ein bisschen zu googeln und sich vielleicht doch für die ein oder andere politische Sache in seinem Heimatland und seinem Heimatort zu interessieren. Aber ja, grundsätzlich, auch was unternehmerisches Handeln angeht, empfehle ich ihm dann mal De Jongs Buch. Da bildet er seinen politischen Horizont aus und es lässt sich gut lesen und es ist nochmal was Historisches. Daraus lernt man vielleicht auch ein bisschen was zum Thema Transparenz und Umgang mit der eigenen Vergangenheit, auch der kritischen und vielleicht ganz nebenbei etwas in die Hosen gegangenen Vergangenheit in dem Fall. Vielleicht lernt er was für die Zukunft und andere Vereinsmitgliedschaften. Aber ja, Grüße an alle Eintracht-Fans. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich fand diese ganze Diskussion halt und den Umgang damit. Ich weiß, Eintracht-Fans teilweise sehen das anders und fanden seinen Beitrag auf Instagram toll. Ich fand ihn dumm und das, also wirklich den ersten Satz, journalismuskritisch erstmal daran zu gehen, holla die Waldfee. Vielleicht hätte Bassiouret ihm nicht empfehlen sollen, sich zu dem Thema zu äußern oder ihm wenigstens einen Kommunikationsexperten zur Seite zu stellen. Denn als allererstes auf den Journalisten loszugehen im ersten Satz, ist, glaube ich, in der Situation nicht richtig. Also ich nehme ihm auch nicht ab, dass er von nichts gewusst hat oder nicht wenigstens hätte Google bemühen können. Es war, ja, ich glaube, es gibt den einen oder anderen auch Eintracht-Fan, der sich insgeheim freut, wenn Hinti im Sommer geht. Nicht aus sportlichen Gründen, aber wegen dieser ganzen Sache. Es passt einfach nicht auch zum Image des Vereins, wollen wir mal ehrlich sein. Insofern, ja, das Gespräch mit David de Jong. Ich empfehle sein Buch definitiv in dem Gespräch mehrmals und hier an der Stelle nochmal. Es liest sich vor allem auf Deutsch wunderbar. Auf Englisch ist es erschienen unter dem Titel Nazi-Billionaires. Viel ansprechender als Titel, als der Titel, den wir im Deutschen haben, wo es heißt Braunes Erbe. Nichtsdestotrotz. Lest es auf Deutsch. Fantastisch. Fantastische Übersetzung. Und sonst heute haben wir im Programm ein Urteil in der Türkei gegen Demonstrierende aus dem Jahr 2013, also Gezi Park. Und wie daran schön zu sehen ist, dass die Türkei weder Freiheiten noch Demokratie noch Rechtsstaatlichkeit mehr hat. Und dann in dieser Verbindung auch, was die Türkei als NATO-Partner untragbar macht und inwiefern dann, um das abzuschließen heute, die NATO ein Militärbündnis ist, das von Werten redet und sich in die Verträge sozusagen geschrieben hat, diese Werte, aber diese Werte nicht lebt. Also viel Spaß heute mit dem Podcast. Es gibt Monolog, es gibt Gespräch und ich hoffe, ich schrecke nicht zu sehr ab. Erstmal herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützern des letzten Monats. Deswegen gehen wir jetzt in den Superpack. I am a Superpack and so can you! Im Superpack, für alle, die das nicht wissen, sind alle UnterstützerInnen dieses Podcasts eines Monats. Unterstützung geht über PayPal, Steady, Überweisungen oder Geschenke von der Wunschliste. Unter anderem das Buch, das ich hier heute bespreche mit David de Jong. Im Deutschen habe ich auch sozusagen als Geschenk für den Podcast bekommen. Und ja, freue ich mich immer super riesig drüber. Findet ihr alles in den Shownotes. Und Teil des Superpacks für diesen Monat sind Marcel, Daniel mit 3,33 € Schnapszoll. Danke an Linus für die Unterstützung. Danke an Thomas für 15 €. Und danke an einen weiteren Thomas für 2x Pi Unterstützung. Und für alle, die das nicht wissen, das sind 6,28 €. Danke an Stefanie für 5 €. Danke an Marc für 5 € und Grüße nach Dublin. Danke an Ingmar für regelmäßig 15 €. Danke an die Familien-Podcast-Unterstützung von Lydia, Linda und Robert. Regelmäßig 10 €, freue ich mich riesig drüber. Danke an Dominik für 5 €. Danke an Anonym. Danke an Ingo für 1,11 €. Danke an Christoph für 2,22 €. Danke an Stefan für 5,55 Euro. Wie ihr seht oder hört, jede Menge Schnapszahlen. Danke an Robert. Danke an Marcel für 5 Euro und Philipp für 3,33 Euro. Danke an Andreas für 5 Euro. Danke an Tobias und danke an Nicolia für ebenfalls 5 Euro. Danke an Stefan für 5 Euro. Danke an Max Fabian, Sebastian, David, Tom, Larissa, Silvana, Joachim, Niklas, Kaiserin, Florian, Klaus Badenhagen mit dem super tollen Taiwan-Podcast und last but not least, danke an Sebastian. Und an der Stelle, bevor wir hier gleich weitermachen mit dem heutigen Podcast, erinnere ich schon mal, im Juli ist Podcast-Pause und zwar den ganzen Monat. Das mache ich regelmäßig, seit ich den Podcast angefangen habe, einen Monat im Sommer Pause. Podcast-Pause, Podcast-Urlaub mehr oder minder und in der Zeit mache ich dann auch echten Urlaub, also Arbeitsurlaub, sodass das zusammenfällt und ich jede Menge Zeit habe zu faulenzen. Und ja, schon mal Vorbereitung mental für euch auf die Podcast-Pause, um die Energiezellen wieder aufzuladen. Das geht bei mir leider nicht so einfach, dass man irgendwo einen Stecker reinstecken kann und dann sind die Batterien wieder aufgeladen. Leider Gottes muss ich das wie jeder andere lebende Organismus machen, indem ich mich irgendwo auf eine Sonnenliege lege und einfach den ganzen Tag Sonne tanke und nichts tue. Oder vielleicht nutze ich die Zeit auch ein bisschen, um mit Aloy in der Welt nach der Apokalypse jede Menge Maschinendinosaurier umzulegen. Mal sehen. Aber ich werde definitiv mich erholen. Aber an der Stelle nochmal herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Dank euch kann ich diesen Podcast betreiben. Und hier an der Stelle hört ihr das Gespräch von David de Jong und mir gleich. Nochmal zu dem Buch auf Deutsch erschienen, ist es unter dem Titel Braunes Erbe, die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Und es ist für 28 Euro zu haben. Wirklich, der Kiwi Verlag hat hier ein wirklich geniales Buch, eine wunderbare Übersetzung auf den Markt gebracht. Es ist schade, dass es so ein kleiner Verlag ist und dass es nicht so diesen durchschlagenden Titel hat, wie zum Beispiel Nazi-Billionärs. Aber dieses Buch ist wirklich schwer zu empfehlen. Ich lese euch mal allein aus dem Prolog vor, der schon viele auch Parallelen auf die heutige Politik hat. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht in Hitler, wenigstens in der Rhetorik, einen berühmt-berüchtigten ehemaligen Präsidenten der US-Regierung erkennen könnt. Aber ja, vielleicht ein bisschen. Jetzt zum Prolog, das Treffen. Zitat. Die Einladung übermittelt 4 Tage zuvor per Telegramm ließen keinen Zweifel. Die Hauptstadt rief. Am Montag, dem 20. Februar 1933 um 18 Uhr, folgten rund 2 Dutzend der vermögendsten und einflussreichsten Geschäftsmänner NS-Deutschlands diesem Ruf und trafen, einige zu Fuß, andere chauffiert im Wagen, in der Berliner Residenz von Reichstagspräsident Hermann Göring ein. Unter ihnen waren Günter Quandt, ein Schwergewicht der Rüstungs- und Batterieindustrie mit Wurzeln in der Textilbranche, Friedrich Flick, ein Stahlbaron, August Baron von Fink, ein bayerischer Finanzmagnat, Kurt Schmidt, Generaldirektor des Versicherungsriesen Allianz, Manager des Chemiekonglomerats IG Farben und des Kali-Giganten Winterschall, sowie Gustav Kupp von Bohlen und Halbach, der eingeheiratete Aufsichtsratsvorsitzende des Kuppschen Stahlimperiums. 3 Wochen zuvor hatte Adolf Hitler die Macht im Land übernommen, nachdem Reichspräsident Paul von Hindenburg davon überzeugt worden war, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Jetzt wollte der NSDAP-Vorsitzende vor der Versammlung aus Industriellen, Bankiers, Führungskräften und Konzernerben Ausführungen über seine Politik machen. Jedenfalls hatte die Einladung diesen Eindruck vermittelt. Die Anwesenden erhofften sich verbindliche Informationen zur Industriepolitik unter der neuen Regierung. Die allerdings erhielten sie nicht. Hitler hatte seine eigenen Pläne für das Treffen und für das Land. Die Geschäftsmänner erschienen pünktlich in Görings Palais aus Sandstein am Südufer der Spree, gleich neben dem Reichstag. Doch man ließ sie warten. Etwas, das die ungeduldigen Industriegrößen weder gewohnt waren noch schätzten. Göring, in der Rolle des Gastgebers, begrüßte sie mit 15-minütiger Verspätung. Ihn begleitete Walter Funk, der untersetzte und fast kahlköpfige Reichspressechef der Regierung Hitler. Der neue Kanzler ließ sich noch mehr Zeit und erschien in Begleitung von Otto Wagner, seinem wichtigsten Wirtschaftsberater. Organisator des Treffens war der frühere Reichsbankspräsident Halmar Schacht. Mit Funk, Schacht, Göring und Schmidt waren gleich vier von Hitlers zukünftigen Reichswirtschaftsministern anwesend. Das Treffen stellte den Höhepunkt jahrelanger Vorbereitungen durch die NSDAP-Funktionäre dar. Jahre, in denen man Kontakte zu deutschen Wirtschaftsgrößen geknüpft hatte, um diese für die Sache des Nationalsozialismus zu begeistern. Nachdem er den Anwesenden die Hand geschüttelt hatte, setzte Hitler zu einer 90-minütigen freigehaltenen Rede ohne Pause an. Aber statt, wie angekündigt, über seine zukünftigen politischen Pläne zu sprechen, erging sich Hitler einer ausschweifenden Analyse der aktuellen politischen Situation. Das Jahr 1918 sei ein katastrophaler Wendepunkt der deutschen Geschichte gewesen. Angefangen mit der Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg bis zur Revolution in Russland, die die Kommunisten an die Macht gebracht hatte. Nach Hitlers Ansicht war der Moment gekommen, das Ringen zwischen links und rechts ein für alle Mal zu entscheiden. Hitler stellte in Aussicht, dass die Männer, wenn sie ihn unterstützen, sich selbst, ihren Firmen und ihren Vermögen helfen würden. Privatwirtschaft im Zeitalter der Demokratie ist nicht aufrechtzuerhalten, sagte der 43-jährige Kanzler. Sie ist nur denkbar, wenn das Volk eine tragende Idee von Autorität und Persönlichkeit besitze. Alles, was in der Welt an Positivem, an Gutem und Wertvollem auf dem Gebiet der Wirtschaft und Kultur geschaffen worden ist, beruht ganz allein auf der Bedeutung der Persönlichkeit. An der Stelle kleiner Einschub. Vielleicht habt ihr mittlerweile erkannt, was ich meine. Hier gibt es Erinnerungsaufflackern bezüglich aktueller politischer Persönlichkeiten. Weiter mit dem Prolog des Buches. Hitler sprach nicht über die Abschaffung der Gewerkschaften, Wiederaufrüstung, Krieg oder die Entfernung der Juden aus Deutschland. Aber er gab einen Ausblick auf das, was kommen würde. Wir müssen erst die ganzen Machtmittel in die Hand bekommen, wenn wir die andere Seite ganz zu Boden werfen wollen. Gegen Ende seiner Rede umriss Hitler, was passieren würde. In zwei Wochen, schon am 5. März 1933, werde das deutsche Volk mit seiner Stimmabgabe bei der Reichstagswahl, der letzten Wahl in Hitlers Worten, und das stimmte dann, über die Zukunft des Landes entscheiden. Die Demokratie werde fallen, auf die eine oder andere Weise. Der neue deutsche Kanzler beabsichtigte, sie vollständig aufzulösen und durch eine Diktatur zu ersetzen. Sie mag ausfallen, wie sie will, warnte er. Einen Rückfall gibt es nicht mehr. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ein Zurückdrängen des Gegners auf den Boden der Verfassung oder es wird ein Kampf mit anderen Waffen geführt werden. Der vielleicht größere Opfer fordert, sollte die Wahl seine Partei nicht an die Macht bringen. So ließ er durchblicken, sei ein Bürgerkrieg zwischen rechten und linken Kräften unvermeidlich. Dann schloss er mit Pathos. Hoffentlich erkennt also das deutsche Volk die Größe der Stunde. Sie entscheidet über die nächsten 10, ja vielleicht 100 Jahre. Was dann die Vertreter der NSDAP machten, war unter anderem diese Unternehmensgrößen, diese Industriemagnaten der deutschen Wirtschaft, um Geld für den Wahlkampf zu bitten. Und sie haben es dann auch bekommen. Und im Großen und Ganzen war das dann tatsächlich die letzte Wahl Deutschlands in der Weimarer Republik. Also bis zu dem Zeitpunkt war es ja noch die Weimarer Republik. Und das war dann die letzte Wahl und danach gab es keine mehr bis nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und wer mehr wissen will über die Verstrickung der verschiedenen Familien mit der NS-Diktatur, den Umfang des Gewinns, den diese Familien gemacht haben, wie sie mit der Geschichte, ihrer eigenen Geschichte, umgegangen ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Der kann das Buch lesen, der kann sich jetzt gleich das Gespräch mit David anhören. Aber ihr solltet definitiv das Buch lesen, weil es wirklich ausführlich ist. Nicht nur die Zeit während des Zweiten Weltkrieges, sondern vor allem auch die Aufarbeitung der Firmengeschichte und der Familiengeschichte. Der Familien, die hier schon bei dem Treffen 1933 mit dabei sind. Und die der NSDAP, Hitler, Göring, dann auch die finanziellen Mittel gegeben haben für den Wahlkampf. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war Hitler schon an der Macht. Die Machtergreifung war praktisch schon durch. Nichtsdestotrotz, schon davor hat man hin und wieder mal der NSDAP geholfen. Danach umso mehr. Und die Hilfe, die Vorteile hat man nicht abgelehnt. Man hat Zwangsarbeiter sich geholt, Sklavenarbeit durchgeführt während des Zweiten Weltkrieges, hat die Aufrüstung und die Rüstungsindustrie am Laufen gehalten während des Krieges, hat davon profitiert. Und im Großen und Ganzen ist keiner dieser Verantwortlichen je wirklich dafür bestraft worden. Und das ist, glaube ich, das Tragische dabei. Eine weitere Tragödie ist, dass diese Familien weiterhin großen Einfluss auf die deutsche Politik haben, auf die deutsche Wirtschaft, dass sie Milliarden über Milliarden besitzen. Im Fall von Pirch und Porsche ist das Vermögen tatsächlich nur möglich gewesen, da sie während der NS-Diktatur diesen Aufstieg geschafft haben und diese finanzielle Unterstützung durch das NS-Regime genossen haben und auch dafür niemals irgendwie Verantwortung übernehmen mussten, sondern ganz im Gegenteil, im Großen und Ganzen ihre Firmenhistorie reinwaschen. Und das ist auch der große Kritikpunkt, den David hier hat, dass es keine Transparenz und Ehrlichkeit gibt bezüglich der eigenen Vergangenheit dieser Familien. Mein Kritikpunkt ist, dass diese Familien Milliarden über Milliarden besitzen, niemals irgendwen entschädigen mussten, nicht wirklich. Dass die Bundesregierung nach der Wiedervereinigung praktisch einen Hilfsfonds gegründet hat, zusammen mit diesen Familien. Und mit einem Appel und einem Ei noch Zwangsarbeiter also wirklich ein Appel und ein Ei im Vergleich zu dem Schaden, der angerichtet wurde, noch Zwangsarbeiter entschädigt hat, unter der Voraussetzung, dass diese Zwangsarbeiter nicht in den USA gegen diese Firmen klagen können. Also auch hier Realpolitik praktisch seit dem Zweiten Weltkrieg ist dann immer mal wieder vor den Werten eingeknickt. Und vielleicht können wir auch da, also das ist jetzt nicht der Kritikpunkt, den David hat, der Kritikpunkt, den David hat, ist vor allem die Transparenz und die Unehrlichkeit dieser Familien. Mein Kritikpunkt ist, auch hier wieder Realpolitik ist immer wichtiger und Werte knicken immer weg vor der Realpolitik. Prinzipiell habe ich damit kein Problem. Können wir gerne so machen. Aber dann bitte nicht darüber reden, dass man Werte hat und diesen Werten politisch folgt. Oder tatsächlich aus der Geschichte lernen und sich sagen, also das haben wir schon mal so gemacht. Und das ist gründlich in die Hose gegangen. Und entweder machen wir es jetzt besser oder wir lassen es bleiben. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit David, dem braunen Erbe, die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer und Zuschauer. Ich habe heute David de Jong zu Gast. Hallo David.
Hallo Jenny.
Und ich freue mich, dass er hier nochmal im Podcast gekommen ist, denn das erste Mal ist ein bisschen schief gegangen. Wir haben eine Stunde ein wunderbares Gespräch geführt und ich habe nichts davon aufgenommen.
Kann passieren.
Kann passieren. Und bevor wir nochmal über dein Buch reden, willst du dich kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen?
Ja, ich bin David Jung, ich bin Außenkorrespondent für das niederländische Finanzielle Tageszeitung. und ich lebe in Tel Aviv und ich habe ein Buch geschrieben, Braunes Erbe, eine dunkle Geschichte der reichste deutsche Unternehmensdynastien. Auf Englisch ist es publiziert unter der Titel Nazi Billionaires, The Dark History of Germany's Wealthiest Dynasties. Und ja, ich habe davor 4,5 Jahre in Berlin gelebt für die Recherche und das Schreiben und komme ursprünglich aus Amsterdam.
Also als Niederländer in Deutschland leben ist sicherlich auch hart, vor allem wenn es um Fußball geht.
Nicht wirklich, weil wir gewinnen immer.
Wann denn? Wenn es wichtig ist, nicht. Auf gar keinen Fall. Aber bevor wir uns hier noch in einem halben Krieg wegen Fußball verlieren, ich habe natürlich beide Versionen da. Also erstmal Nazi-Billionärs. Das ist so super ansprechend.
Ja, schönes
Und
Cover.
ja, sieht toll
Schönes.
aus.
Der britische Cover ist sehr schön. Die amerikanische Cover finde ich ein
Stimmt.
bisschen, finde ich grob.
Er ist ein bisschen, wie will
Die
man
ist sehr
sagen?
schön. Ja, mit so einem groben Swastika, das ist wirklich, ne, ist nicht schön.
Ja, ein bisschen dekadent, ne?
Diese ist schön, diese ist super schön. Aber
Ja,
die amerikanische,
aber
das ist die
super, super
britische
dekadent.
Version. Diese ist die britische Version, aber die amerikanische Version. Hast du die auch
Ich habe
gefunden?
nur die Version. Ich wusste nicht, dass es mehrere gibt. Ich habe die graue auch gesehen. Adam Tooze hat das ja geteilt und da habe
Ja,
ich die
Adam Tooze
graue
ist,
Version gesehen.
Adam Tooze hat die amerikanische Version getaut, genau.
Ja. Und dann habe ich es bestellt und bekam die.
Ja.
Aber ich bin nicht traurig, weil das sieht super dekadent
Naja,
aus. Passt
das
auch
ist der
gut zum Film.
schönste, das finde ich der schönste Cover.
Stimmt.
Ja.
Und ja, die deutsche Ausgabe David de Jong, Braunes Erbe, die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien, erschien im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Ist jetzt nicht so ansprechend wie Nazi-Billionärs, ja.
Ja.
Erschlägt einen ein bisschen das Cover. Ich habe mich ja auch mit denen, die das verlegt haben, unterhalten. Also die Idee dahinter ist halt, das übliche, doch ältere, gediegene Publikum anzusprechen. Und da passt das Cover wahrscheinlich ganz gut. Nichtsdestotrotz würde ich die deutsche Ausgabe am allerersten auch für das deutsche Publikum empfehlen. Selbst wenn ihr Englisch versteht und lesen könnt, würde ich sagen, lest lieber die deutsche Ausgabe, denn das ist das erste Mal, das hatte ich David das letzte Mal schon gesagt, dass ich ein originär englisches Buch habe, wo dann die deutsche Übersetzung besser ist, als es im Original zu lesen. Weil man hat ja oft also diese Situation, dass man die englische Version liest und das liest sich viel besser als das Deutsche, wenn es dann übersetzt ist. Aber aufgrund der Tatsache, wie gut die Übersetzer das hier auch in einer geschichtlichen Erzählung dargestellt
Ja.
haben, fand ich es wirklich erstmalig viel, viel besser, die deutsche Variante zu lesen als die englische.
Ja, nein, ich dachte, deutsche Übersetzung ist, wir haben auch die zwei Übersetzer, Michael Schickenberg und Jörn Pinner und die Doktorin Geisel Steinbrink und ich habe auch wirklich Tag und Nacht gearbeitet, um die deutsche Übersetzung so gut, wie es heute ist, zu machen. Und ich bin da wirklich stolz auf, wie gut es geklappt ist. Und es ist wirklich die deutsche Übersetzung ist wirklich, ist so filmisch geschrieben, so gut übersetzt. Es ist wirklich, ja, es ist unfassbar gut.
Und warum hast du eigentlich dieses Buch geschrieben? Also wie bist du zu dem Thema gekommen?
Ich war in Investigativresort von Bloomberg News in New York tätig. Bloomberg News ist ein finanzielles Presseagentur. Und ich bin dann angefangen, das war ein neues Team in das Investigativresort, das über so Familienunternehmen und um Milliardenvermögen und ja, so geheime Reichtum oder versteckte Reichtum im Investi ja, geschrieben hat. Und ich bin dann sehr schnell, ich bin dann als Nordamerika-Reporter für das Team angefangen in New York und Bin da sehr schnell gefragt, weil ich Niederländer bin, ob ich auch über die deutschsprachigen Länder schreiben kann. Das ist für Amis ist so selbstverständlich, wenn man Holländer ist. Dass man,
Es ist alles das Gleiche.
ist alles das Gleiche,
Ob
genau.
Niederländer, Deutsche oder Polen, alles Europäer.
Ja, ich glaube, das ist dann noch ein Unterschied. Aber so westlich Europa, so Niederlande, so Niederlande, Deutschland.
Die haben euch mal besetzt. Ihr müsstet euch, du müsst dich ja mal auskennen.
Ja. Niederlande, Deutschland und Dänemark, das ist ja
Alles
alles so
eigentlich
ähnlich.
okay.
Ja, Belgien, ja. Ich glaube, östlich und südlich, da kann man es noch unterscheiden, aber ja, westlich, forget about it. Oh nein, ich höre, okay, so da bin ich für die Holland, so dann habe ich für das Investigative Resort bin ich dann gefragt, über die deutschsprachige Länder zu schreiben und dann bin ich angefangen, mit dieser Geschichte zu schreiben über so diese Mischung von Finanz und Wirtschaft und Geschichte. Und die hatte eine große Resonanz, sicher bei einem englischsprachiges Publikum. Aber die Grund wirklich, warum ich das Buch geschrieben habe, ist so, ja, dass nach die sogenannte Aufarbeitung, was natürlich jedes Jahr so in Deutschland stattfindet, dass ein Journalist findet oder sucht, ja, recherchiert, der dunkle Nazi-Geschichte von beliebter Patriarch X oder beliebtes Betrieb Y und dann wird so ein wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben und dann ist es 4 Jahre, dann ist es 4 Jahre so still und dann kommt diese Studie, wird publiziert und dann ist es so von eine Erbe gibt dann ein so mehr Cooper-Interview und dann ist es dann, ändert sich nichts und wirklich die Beispiele, warum ich das Buch geschrieben habe, sind so die BMW-Quants, die nach der sogenannten Aufarbeitung noch immer im Günther, weil die Verstrickungen von der Patriarch Günther Quandt und seine Art zu sagen, Herbert Quandt, dass sie durch Massrüstungsproduktion und Arisierungen und Enteignungen und Zwangs- und Sklavenarbeit sehr groß profitiert von haben, dass der reichsten Erben Deutschlands, Susanne Klatten und Stefan Quandt, Geschwister, und der Großaktionär BMW, heutzutage noch immer im Günter Quandt Haus arbeiten, und dass Stefan Quandt noch immer der Herbert Quandt Medienpreis verleiht und auch auf der Website ein Medienpreis, eine reingewaschene, ein vertauschte Biografie von seinem Vater, dass er der Herbert Quandt Medienpreis auch noch ein reingewaschene und vertauschte Biografie von Herbert Quandt stellt und dass da auch auf dieses Kuratorium sitzen Tanit Koch, die ehemalige Chefredakteurin von Bild, Jan-Erik Peeters, der Geschäftsführer von der NZZ, Horst von Butler, Redaktionsmitglied Stern, Chefredakteur Kapital und auch Michaela Koster von ZDF, Programmleiter Phoenix. Und das ist einfach, das ist einfach, ja, ein Biografie, wo nicht über der, was ist das Punkt der Aufarbeitung, wenn er ein Biografie auf einen deutschen Journalistenpreis stellt, wo nicht über der NS-Verbrechen von Herbert Quandt erwähnt würde. Und das ist natürlich, ja, das ist eine Beleidigung, finde ich, für das deutsche Journalismus und auch Es ist einfach eine Vertauschung, es ist eine Pervertierung der Geschichte. Und dann auch noch in 2016, 5 Jahre nach der sogenannten Aufarbeitung von der Quanz, hat sich hat BMW entschieden, um auf eine globale Ebene ihre Wohltätigkeit, ihre Stiftungen zu konsolidieren, im Namen der BMW Foundation Herbert Quandt. Die halt das Motto haben: Inspire Responsible Leadership, im Namen Herbert Quandt. Herbert Quandt, ja, hat ein KZ-Außenlager besetzt Polen entworfen, aufgebaut und abgebrochen, hat die Verantwortlichkeit in Berlin, in Niederschöneweide, über das Personalbereich in Batteriefabriken, wo Tausenden Zwangs- und Sklavenarbeiter und Arbeiterinnen exportiert werden, unter wem hunderte freiliche KZ-Inhaftierten aus Auschwitz und Sachsenhausen. Und dass er auch in seinen, dass er auch Betrieben gekauft hat in Frankreich, die geraubt waren vom Juden. Und dass er eben auf sein eigenes Gut nicht weit von Cottbus entfernt. Ist es Niederschlesien, es ist an der polnischen Seite. Dass er da auch auf sein eigenes Privatgut Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene exportiert hätte. Und dass man dann BMW entscheidet für das. Oder na, es sind natürlich die Großaktionäre, ist natürlich Stefan Quandt. Und sie sind gerade eine globale Stiftung zu gründen oder BMWs Wohltätigkeitsaktivitäten in eine globale Stiftung umzubringen, mit einem als Motto: Inspire Responsible Leadership. Das ist wirklich obszön und es ist pervers auch. Und das ist wirklich diese Weißwaschung von Geschichte, ist wirklich der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe.
Was hat dich bei der Recherche am meisten überrascht?
Ich glaube, die Größe der Involvierung von den 5 Familien, warum ich, naja, die nicht nur die 5 Familien, Wirtschaftsfamilien, warum ich geschrieben habe, aber auch der Größe der Involvierung der deutschen Wirtschaft unter das NS-Regime. Und ich glaube, es ist vielleicht naiv, aber ich habe es vielleicht unterschätzt, wie groß ihre Involvierung war mit Rüstungsproduktion, mit Arisierungen, Enteignungen und auch mit die Exploitierung von Menschen als Zwangs- und Sklavenarbeiter.
Und warum diese Familien? Weil du schreibst das ja an bestimmten Stellen in deinem Buch auch nochmal. Es gibt ja eine Reihe von Unternehmen und Familien, über die man immer noch schreiben könnte. Du erwähnst Balsen, am Ende nochmal Reimann. Also warum die Konzentration auf Quandt von Finck, Flick und Pirsch und Porsche?
Und Oetker.
Und Oetker. Wie konnte ich Oetker vergessen?
Ja, sehr gut. Weil diese 5, glaube ich, sind, naja, sind da, da sind noch immer sind noch immer der größten Wirtschaftsdynastie in Deutschland. Und war es auch, die Aktionärgruppe sind relativ klein. So der ökonomische Macht, der wirtschaftliche Macht ist relativ konzentriert bei diesen 5. Und es ist auch einfach, es sind noch immer der leitende Wirtschaftsdynastie in Deutschland und Europas und auch global. Und So zum Beispiel Basel im Vergleich ist sehr klein. Na, Reimann, der Basel-Familien ist ein Mittelstandsbetrieb. So haben wir ja einen Umsatz. BMW ist ein Riesenkonzern, Volkswagen Group auch, Oetker, die zwei Oetker-Konzerne auch, und die Investoren, die Investitionen von Flix und von Finx, die verwalten auch noch Milliardenvermögen durch Family Offices und Vermögensverwalter. Und die sind wirklich noch leitend und sind auch, weil natürlich auch, das ist natürlich der wichtigste Grund, auf diese drei Gründe, so Involvierung mit Ausnahme von Fink, mit Rüstungsproduktion, mit Arisierungen und Enteignungen und auch mit Zwangs- und Sklavenarbeit auf riesige Involvierung. Und das zum Beispiel die Krupp oder die Thyssen-Dynastie, die gibt es nicht mehr in Deutschland. Die prägen auch nicht mehr das deutsche Gesellschaft. Die sind keine Krupp-Erben mehr. Und das sind keine Thyssen-Erben, die letzten leben in Argentinien. Oder vielleicht noch in der Schweiz, aber die haben keine
Mal so
Relevanz mehr.
ähnlich war nach dem Zweiten
Ja,
Weltkrieg.
ja, ja. Ja, die haben keine Relevanz mehr für die deutsche Gesellschaft. Heutzutage. Oder keine wirtschaftliche oder keine politische Relevanz mehr. Und selbst diejenigen wie Flicken von Fink, die keine operative Geschäfte mehr haben, aber nur noch ihre Milliarden verwalten, will noch immer so der deutsche oder der europäische Gesellschaft, der deutsche Gesellschaft zu prägen mit ihrer Friedrich Flick Förderungsstiftung oder politische Spende oder und so weiter. So
Ja,
darum
mit
diese da,
politischen Spenden gibt es jede Menge Einflussnahme auf alle Fälle.
ja, und diese fünf, ja, darum diese fünf. Weil die leiden noch immer die leidende Wirtschaftsdynastie in Deutschland sind und allen fünf sehr verstrickt war im NS-Regime, mit des NS-Regime.
Dazu komme ich gleich, aber um das auch noch mal an eine Aktualität zu holen. Glaubst du, es gibt Ähnlichkeiten zwischen dem Verhalten dieser Familien im der Zeit des NS-Regimes und Oligarchen in Russland aktuell?
Naja, das große Vergleich ist, dass der Oligarchen auch die haben ihre Aktien in die erste Mal, dass Russland ein, die erste und bis hin die einzige Mal, dass Russland ein demokratischer Staat war, zwischen 1991 und 2000, 9 Jahre, haben ja auch ihre Aktien erworben, in diese sehr politisch volatile, ökonomisch volatile Zeit unter Boris Jelzin und habe dann ihren Teufelspakt mit Putin geschlossen, sodass sie ihre Aktien behalten können und ihre Vermögen vergrößert haben. Und man sieht das selber mit den Männern, sicher mit der Familie, die Patriarchen, die Männer, die Wirtschaftsmänner, wie ich schreibe, dass die auch, ja, die waren schon sehr reich für Hitlers Machtergreifung und auch die meisten, mit Ausnahme von der Poche-Pierre-Familien, das ist wirklich das einzige Beispiel von den Familien, die ihr Fundament in Zeit der die Fundament für ihre heutige Reichtum in Zeit der NS-Zeit gelegt haben. Zum Beispiel Günter Quandt und Friedrich Flick waren schon ihre Vaters waren schon im im Kaiserreich im Kaiserreich sehr wohlhabend, sehr reich. Und auch aber haben wirklich ihre Vermögen, ihre Reichtum, der große Reichtum gelegt in Weimarer Republik. Und das war natürlich auch die ersten 14 Jahre, die 14 Jahre, dass Deutschland, die ersten 14 Jahre, dass Deutschland eine demokratische Republik wäre. Und auch, also ist natürlich auch sehr geprägt durch ökonomische und politische Volatilität, konstant. Und dann sieht man auch nach der Machtergreifung Hitlers, dass man so auch diese explizite oder implizite Support an Hitler geben. Und das ist das große Vergleich, diese Russland, Jelzins Russland, Weimarer Republik, 9 Jahre, 14 Jahre, Biden, demokratisch Biden, wirklich die Zeit, worin der Oligarchen oder der deutsche Patriarchen ihr großes Reichtum bekommen haben, ökonomisch und Politik volatil, und dann einfach diese Teufelspakte mit Hitler und Putin.
Du beschreibst es ja in deinem Buch auch ganz gut, wie einige dieser Familien während der Hyperinflation nochmal so eine Art Kaufrausch hatten. Also
Ja.
Unternehmen aufgekauft haben, unter anderem auch Rüstungsunternehmen oder spätere Rüstungsunternehmen für ein Appel und ein Ei aufgekauft haben, die sie dann später genutzt haben, um bei der Aufrüstung der Nazis zu helfen und sich da eine goldene Nase zusätzlich zu verdienen. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend für diesen Untergang der Weimarer Republik und was jetzt auch in Russland dann bei der Demokratie schiefgelaufen ist, dass es für die meisten ökonomisch in diesen Zeiten halt bergab ging, während sich die Reichen und Mächtigen bereichern konnten
Ja.
und der Staat nicht in der Lage war, dort einen Ausgleich zu schaffen oder irgendwie einzugreifen. Und das macht es für, also in instabilen Demokratien macht es das für autoritäre Figuren dann einfach aufzusteigen
Ja.
oder dann ihre Macht gegenüber der Bevölkerung zu sichern.
Ja.
Welche Rolle spielten dann die Familien für den Aufstieg bzw. den Erfolg des NS-Regimes?
Aufstieg nicht so wirklich. Es ist nur, dass dieses Teufelspakt nach 33 vereinbart ist. Oder dass sie Unterstützung gegeben haben. Aber danach natürlich erst mit der Massrüstungsproduktion von 34 und dann vom Fall 35 mit der Arisierungen von Juden in Nazi-Deutschland und dann die Enteignungen in besetzte Gebieten und dann vom 41 der große Exploitation von Zwangs- und Sklavenarbeit. Das sind wirklich der drei Hauptgruppe, wie diese Männer von Nazi-Deutschland profitiert haben und auch natürlich wie das NS-Regime von diesen Männern und ihre Fabriken profitiert haben. Das war natürlich ein Austausch.
Wäre eigentlich diese Aufrüstung möglich gewesen ohne diese Männer?
Sehr gute Frage.
Also ich würde mal aus deinem Buch kurz vorlesen,
Ja.
weil das ist mir ja dann aufgefallen. Also Hitler übernahm die Macht 1933.
Ja.
Den Überfall auf Polen und damit für Europa den Beginn des Zweiten Weltkrieges, der war 1939. Das heißt,
Genau.
wir haben hier sieben, sechs, sieben Jahre,
16,5 Jahre, ja.
in denen die Aufrüstung
Fast
erfolgreich
sieben
lief.
Jahre, ja.
Ja. Und ich glaube nicht, dass das ohne diese Magnaten wirklich in dem Umfang möglich gewesen wäre. Aber ich lese mal vor. Fast 8 Jahre zuvor, am 8. Juni 1933, hatte Reichsbankspräsident Halmar Schacht unweit des Moabiter Gefängnisses, in dem Günter Quandt noch immer in Einzelhaft saß, ganz komische Story, ein gewaltiges Wirtschaftsinvestitionsprogramm genehmigt, um die erste Phase erneuter Aufrüstung Deutschlands einzuleiten. Sie beschlossen, in den kommenden 8 Jahren jährlich fast 4,4 Milliarden Reichsmark für die Neubewaffnung des Militärs auszugeben. Die Gesamtsumme belief sich damit auf 35 Milliarden Reichsmark und machte gewaltige 5-10% des deutschen Bruttoinlandsproduktes aus. All das musste heimlich geschehen. Nach dem Versailler Vertrag war dem Deutschen Reich, abgesehen von einigen bemerkenswerten Ausnahmen, die Aufrüstung strikt verboten, worüber Hitler unablässig schimpfte. Aus diesem Grund schlug Schacht eine verdeckte Finanzierung der Armee vor, die am offiziellen Finanzsystem vorbei erfolgen sollte. Über eine Strohfirma sollten Waffenproduzenten mit Schuldscheinen bezahlt werden. Wenige Monate nach dem Ministertreffen trat Hitler aus dem Völkerbund aus und beendete die internationalen Gespräche über die Abrüstung Deutschlands. Kurz darauf flossen bereits Milliarden an die deutschen Industriellen und ihre Rüstungsfabriken, unter anderem ja Quandt.
Ja.
Also welche Rolle haben diese Unternehmen dann bei der Aufrüstung sozusagen gespielt? Und haben sie...
Günter Quandt war, hat im Weimarer Republik, hat DMW, der Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik, von der Pleite, hat DMW übernommen und auch von der Pleite gerettet. Und das war im, das war dann eine, der ist dann in der NS-Zeit wieder eine, es war schon in der Erste Weltkrieg, eine der größten deutschen Waffen- und Munitionskonzerne. Und ist im NS-Zeit auch mit ihr Tochtergesellschaften Mauser und bin ich total die Namen vergessen von das andere Thema. Anyway, Mauser ist der wichtigste. DWM und Mauser ist wieder einer der größten deutschen Waffen- und Munitionskonzerne geworden. Und auch Friedrich Flick, der im Grunde der größte Stahl- und Kohlen, Privatkohlen, Stahl- und Kohlenkonzern hat für Deutschland. Im NS-Zeit geworden ist, hat dann auch seine Stahlfabrik als Rüstungs, für die Rüstungsproduktion reingesetzt. Und auch, was man sieht, das war natürlich ein staatliches Betrieb, aber der Volkswagenwerk GmbH in Fallersleben, was dann eigentlich genutzt wurde für die Produktion der Volkswagen, und dann mit Ferdinand Porsche und seinem Schwiegersohn Anton Piëch als Direktorin von der staatlichen Volkswagenwerk GmbH. Aber ist dann endlich sind da 10.000 Zwangs- und Sklavenarbeiter ausgebeutet worden, um da Rüstung zu produzieren. So, diese Betriebe waren wichtig, waren nicht nur Privatbetrieben, aber auch staatliche Betriebe. Und die waren alle sehr wichtig für die Rüstungsproduktion.
Was ist, also wir haben ja hier diese 5 Familien, 4 davon waren praktisch unter dem Kaiserreich schon zu Macht und Wohlstand gekommen.
Und Weimarer Republik, ja.
Ja, ja. Also seit dem Kaiserreich?
Ja, seit dem Kaiserreich, ja.
Was ist das Besondere an dem Fall Porsche und Piëch?
Ferdinand Porsche und Anton Piëch und ihr Mitgründer Adolf Rosenberger. Adolf Rosenberger hat im Dezember 1930 das Konstruktionsbüro Porsche gegründet. Und Adolf Rosenberger, Ferdinand Porsche, war ein, um sein Schwiegersohn Anton Piëch war ein österreichischer Anwalt. Ferdinand Porsche war ein Auto, entwerfende Autos. Und Adolf Rosenberger war ein jüdischer Kaufmann, ein ehemaliger Racecar-Driver, die auch aus Pforzheim kam und auch Ferdinand Porsche kennengelernt hat, weil er für Mercedes Porsches entworfen hat es. Und Adolf Rosenberger war die kaufmännische Direktor und hat dann gekündigt am 30. Januar 1933, weil die Porsche Konstruktionsfirma für die Pleite gestanden hat. Und nicht mehr, er war die kaufmännische Direktor von der Porsche Konstruktionsfirma und hat keinen, ja, Bock mehr gehabt, um für das Porsche Konstruktionsbüro von seinen Freunden und Familien wieder Geld aufzuholen, weil Ferdinand Porsche einfach ein Verschwender war, der sein sehr teure Designs entwarfen, waren einfach, ja, kosten unfassbar viel Geld. Und hat es nicht gebracht. Da hat Adolf Rosenberger 30. Januar 1933 gekündigt als kaufmännischer Direktor, aber ist Aktionär geblieben. Und das hat sich alles geändert in Juli 1935, weil Rosenberger ausgekauft ist von seinen Aktien, von seinen 10% Aktien. Durch Ferdinand Porsche und Anton Piëch. Diese Aktien sind transferiert worden nach Ferry Porsche, der Sohn von Ferdinand Porsche, der auch im Betrieb, der auch im Konstrukteursbüro aktiv war. Und aber der Auskauf von der Verkauf Aktien von Rosenberger war ein Arisierungsfall, weil Adolf Rosenberger der Nominalwert seiner Aktien bekommen hat, 3000 Reichsmark. Aber in diesem Zeitpunkt, in Juli 1935, war das nicht der wirkliche Reflexion der Wert seiner Aktien. Weil in diese 2 Jahre, seit er gekündigt hat als kaufmännischer Direktor, war der als Porsche Konstrukteur im Büro sehr erfolgreich und sehr profitabel geworden. Weil natürlich Ferdinand Porsche Hitler davon überzeugt hat, es um der Volkswagen zu entwickeln, und dass natürlich viele Aufträge dann nach das Porsche Konstruktionsbüro gegangen sind. Und Adolf Rosenberg ist für die Nominalwert seiner Aktien ausgekauft, das war 3000 Reichsmark, aber nicht vor dem Marktwert seiner Aktien, die viel höher gelegt hat. Und dann ist Adolf Rosenberger auch noch 2 Monate später durch die Gestapo verhaftet, aufgrund Rassenschande, weil er nicht jüdische Freundin hatte, es und hatte noch 6 Tagen in einem Gefängnis in Karlsruhe gesessen, und dann war 4 Tage inhaftiert in einem KZ Kislar bei Heidelberg, und ist dann durch seinen Nachfolger bei Porsche, hat ihm daraus, ja, vermittelt, seine Freilassung zu vermitteln. Aber Ferdinand Porsche und Anton Piëch haben nichts für ihre Mitgründer gemacht. Und dann ist Adolf Rosenberger erst nach Paris ausgewandert und dann nach Amerika emigriert.
Das scheint, dass die Firma Porsche, Piëch, die Anfangszeit ohne Rosenberger ja nicht überstanden hätte. Er hat sich ja immer wieder Geld geborgt von Familie,
Genau,
Verwandte, seinen
ja.
eigenen finanziellen Mittel reingepumpt. Und so lange hätte die Firma nicht überlebt, wenn er das nicht getan hätte. Wie ist die Firma und die Familie Porsche-Pirch mit dem Fall Rosenberger nach dem Krieg umgegangen? Also wenn die Übertragung dieser Aktien ja auch ein Fall von Arisierung ist, müsste er ja seine Aktien wiederbekommen haben. Und Porsche müsste ja ehrlich mit seiner Gründungshistorie umgehen. Welche Rolle spielt Rosenberger da?
Na gut,
ist ja auch eine Aufarbeitung der eigenen Verantwortung der
genau, genau. Genau, genau. Na, Porsche ist da sehr, sehr schlecht, geht da immer noch sehr schlecht mit um. Aber im Nachkriegszeit, ja gut, es war natürlich eine rechtliche Vereinbarung und es war, Rosenberger hat dann versucht, um wieder als Aktionär im Ende 40er Jahre wieder als Aktionär bei der Porsche AG zurückzukommen und weil da hat auch eine Klage angefangen, da ist ein Vergleich gekommen. Aber Alf Rosenberg ist einfach aus der Geschichte der Porsche AG gelöscht, immer noch. Und das ist auch, das stimmt, ich habe, die Porsche-Familie hat so einen Studie in Auftrag gegeben in 2017 an Vor Fran Pita, das war so ein Professor von der Universität Stuttgart und das war so ein, das ist so eine reingewaschene Studie auch geworden, wo Pita nicht der Papiere von der Erbe Rosenberger inspektiert hatte und auch einfach nicht das Arisierungsfall Rosenberger eine Arisierung nennen. Aber das geweigert hat, sich ein Arisierung zu nennen. Ich meine, was nennt man ein jüdischer Mann in das Deutschland in 35 für den Nominalwert seiner Aktien ausverkauft, gekauft wird? Das ist eine Arisierung. Und aufgrund dieses Studien hat dann Porsche, ist dann auch, also ist unabhängig davon, ist er Ferry Porsche gegründet in 2018. Und dann hat diese Ferry Porsche Stiftung hat dann einen Lehrstuhl auf der Universität Stuttgart, der erste Corporate History Lehrstuhl in Deutschland, gespendet mit so einem, Nachricht.
Ein Spruch, ich lese mal auf Deutsch vor.
Ja.
Also die haben diese Uni Stuttgart einen Unternehmensgeschichte-Lehrstuhl sozusagen finanziert mit der Begründung, weil man nicht weiß, wo man hingeht, wenn man nicht weiß, wo man herkommt.
Ja.
Also die Familie und die Firma Porsche stellt Menschen die Möglichkeit zur Verfügung zu lernen, Unternehmensgeschichte zu schreiben. Als Firma und Familie, die ihre eigene Familien- und Unternehmensgeschichte sozusagen geschrieben hat und dabei bestimmte Sachen weggelassen hat.
Ja.
Was ja natürlich jedem Historiker den eiskalten Schauer über den Rücken laufen sollte.
Ja, wirklich.
Denn Geschichte erzählt man nicht mit weißen Flecken oder mit Dingen auslassen, sondern Geschichte erzählt man ehrlich. Alles andere ist dann Propaganda oder Vortäuschen von Geschichte.
Ja.
Dann wird Geschichte zur Waffe. Und wie Geschichte zur Waffe wird, das sehen wir dann in Ungarn oder in Russland aktuell. Das ist keine gute Situation, Menschen Geschichte zu erzählen. Ja.
Nein, wirklich. Und eben, und das ist auch noch was, weil das ist nicht nur diese Reinwaschung durch die Ferry Porsche Stiftung und diese Peter Studi, aber auch das Fakt, dass der Porsche-Familie sich niemals geäußert hat es nicht über die Verantwortung für Ferdinand Porsche, für das Volkswagen-Werk und die 10.000 Zwangs- und Sklavenarbeiter, die da ausgebeutet sind, oder die Kassettaußenlager, die sich auf Fabrikskomplex befindet haben. Aber auch nicht über Ferry Porsche, der in 38 sich freiwillig bei der SS beworben hat, es 41 freiwillig eingetreten ist. Natürlich in 48 der erste Porsche Porsche Auto entwickelt hat es, aber in der 50 und 60 Jahre sich mit ehemalige SS-Offizieren bei Direktorstellen bei der Porsche AG angestellt hat es und auch noch in seiner ersten Biografie Ende der 70er Jahren sich virulent antisemitisch über Adolf Rosenberger ausgesprochen hat es, dass Adolf Rosenberger ihn und seine Familien erpresst hat es nach der Nachkriegszeit, wie viele andere jüdische Familien, die zurückgekommen sind, die nach Nazi-Deutschland auch für ein zweites Mal eine Zahlung für das zweite Mal um eine Zahlung gefragt hatten. Und da hat sich der Porsche-Familie hat sich niemals über noch Ferien an Porsche, noch Ferien Porsche und ihren NS-Verbrechen oder Mitgliedschaft ausgesprochen. Und auch und natürlich ist auch in Zwischenzeit Adolf Rosenberger komplett aus der Geschichte der Porsche gelöscht, getilgt.
Ich würde ja sagen, für Details wirklich auch zu diesen ganzen Familien, diesen fünf Familien vor allem, definitiv dein Buch lesen, Braunes Erbe. Aber um so Richtung Ende zu kommen, weil wir haben ja leider nur eine Stunde. Wie ging es denn nach dem Krieg weiter? Also diese Familien haben profitiert von Arisierung, von Zwangsarbeit, von Sklavenarbeit. Wie ist man mit ihnen umgegangen nach Ende des Krieges?
Naja,
Also mussten
da
sie sich
war
verantworten
natürlich,
für ihr Verhalten.
naja, Friedrich Flick ist das einzige Beispiel, das es gäbe, was wirklich für den Nürnberger Tribunal berechtigt ist und gestraft ist auch. Aber die anderen sind im Entnazifizierungsverfahren allen frei, alle als Mitläufer eingestuft oder ja, oder freigesprochen einfach. Ja, da ist es natürlich ist natürlich ein sehr schnell durch die Amerikaner eine Politikentscheidung gemacht mit dem Anfang der Kalten Krieg, dass man wieder ein starkes, ökonomisch stark, wirtschaftlich stark und politisch, demokratisch Westdeutschland geben muss, als Waffe gegen die Sowjetunion und natürlich das sowjetbesetzte Teilen, was später aus Deutschland ja, die Staat der DDR heißen sollte oder bekommen sollte. Und da ist einfach eine Politikentscheidung gemacht, dass einfach allen, dass Zehntausenden Verdacht Nazi-Kriegsverbrecher einfach zurück an der Deutsche sind in Westdeutschland. Die sind niemals bestraft worden. Ich meine, es ist der Fehler, es ist der Fehler der Entnazifizierung, wo es wirklich schiefgelaufen ist. Da hat keine wirkliche Entnazifizierung stattgefunden.
Glaubst du, dazu gab es eine Alternative? Weil, wenn man sich diese Familien zum Teil anguckt, Flick ist ja dann auch noch ein besonderes Thema mit der späteren Flick-Affäre.
Ja.
Ich meine, alleine diese Millionen und Spenden für Politik, und meistens ist es CDU, CSU. Teilweise gibt es dann auch noch Hinweise darauf, dass Erben der Familien an die AfD vielleicht unter Umständen gespendet haben. Ist nicht 100% bewiesen, es gibt aber
Ja.
Hinweise. Also diese Familien wurden nicht bestraft. Mit der Begründung, wir brauchen halt einen wirtschaftlich starken Unterbau für den Kampf im Kalten Krieg, ja,
Ja,
gegen die
und auch
Sowjetunion.
natürlich das.
Aber nichtsdestotrotz sind diesen Familien ja mit dem blauen Auge davongekommen und haben dann weiterhin Schaden natürlich auch angerichtet mit ihren Millionen für die neue Demokratie. Glaubst du, wir lernen irgendwas daraus oder können wir irgendwas daraus lernen aus diesem Verhalten?
Ich glaube, dass wir als Konsumenten davon lernen können, dass man auf den Produkten diese Familien spendet, dass man auf ein BMW oder Porsche oder das ist Geld, dass ihr Geld nach der Dividenden von diesen Familien, als Dividenden diese Familien ernten kann und das nach der globale Stiftung und Medienpreise und Lehrstühlen und Hauptsitzkonzernen, die im Namen ihrer Vater, die Kriegsverbrecher, Vater und Großvater, gespendet wird, weil, das ist eine Möglichkeit, und dass man realisiert, dass es noch so viel reingewaschen wird in die deutsche Wirtschaft im Namen diese NS-Kriegsverbrecher. Aber auch natürlich, dass man einfach man lernt nichts von der Geschichte, als man nur der wirtschaftliche Erfolg, Ferry Porsche und Herbert Quandt zelebriert, aber nicht ihre Verstrickung mit das NS-Regime. Und auch natürlich, das ist einfach, dass es noch immer einfach, reingewaschen wird und einfach nicht wirklich ihre moralische Verantwortung für die Geschichte nennt. Das ist einfach das ist einfach der Geschichte oder der reichsten und mächtigsten oder ökonomisch mächtigsten und auch teilweise politisch mächtigste Familie in Deutschland einfach der Geschichte noch wieder vertauscht würdest. Und das für der Macht ist Familie in Deutschland. Ich glaube, ich gebe kein gutes Beispiel der moralische Verantwortung für Deutschland und die NS-Verbrechen. Und was sagt das über eine Gesellschaft, von der reichsten und mächtigsten nicht ihre moralische Verantwortung nehmen und immer noch der Geschichte vertauschen und reinmassen?
Ich habe hier mal eine Liste mit Preisträgern des Herbert Quandt Medienpreises. Und was mir auffällt, vieles ist eher so konservativ wirtschaftlich orientiert, also Frankfurter Institut Stiftung Marktwirtschaft und Politik, Frankfurter Allgemeine Wirtschaftsredaktion, Tom Buro, Klaus Kleber, Sabine Reifenberg haben auch mal den Preis bekommen. Grüße ans Öffentlich-Rechtliche. Markus Vetter, wo das Geld wächst, solche Storys werden dann berücksichtigt. Klaus Stern, Weltmarktführer, die Geschichte des Tansiedmann. Also doch eher so konservative Journalistinnen werden berücksichtigt und alles auch so eher marktwirtschaftlich wichtige Dinge. Kommt vielleicht daher, dass natürlich Herbert Quandt natürlich vor dem Hintergrund, dass es hier um ein Unternehmen gibt, es natürlich auch immer ein Augenmerk auf die Wirtschaft hat und die Bedeutung von wirtschaftlichen Erfolgen. Aber meine Frage ist ja auch die Intention deines Buches. Also der Aufruf ist ja ehrlicher Umgang mit Geschichte.
Ja,
der es Verantwortung ist so. Ja. Der Familien für ihre Geschichte auch Rechnung zu tragen. Glaubst du, die Umbenennung solcher Preise reicht aus? Ich hatte dir ja schon das letzte Mal erzählt. Es gibt in Brandenburg, in dem Land, in dem ich lebe, eine Schule, die heißt Herbert-Quandt-Schule in Pritzwalk, wo die Herrschaften ja ursprünglich herkommen. Eigentlich sind es ja Niederländer, aber die haben sich dann in Pritzwalk niedergelassen. Genau. Und da gibt es immer noch diese Herbert-Quandt-Schule. Und ich frage mich natürlich, wie dieser Name überhaupt noch für eine Schule gerechtfertigt ist. Aber das ist dann die Frage auch des kommunalen Trägers. Für die Unternehmen und die Familien dann die Frage, also was wünschst du dir von ihnen? Wie sollen sie
zumindest
umgehen mit ihrem...
Ja, zumindest historische Transparenz. Was ist der Punkt der Aufarbeitung, weil man nach der Aufarbeitung einfach noch immer die Fakten sagt, alles ist hier aufgeschrieben in einem 1200 Seiten Studie auf akademisch Deutsch. Das beschränkt natürlich sehr das Thema und dass man wirklich die Fakten findet. Und es ist natürlich, die Fakten würden einfach in der Öffentlichkeit, das ist ein öffentliches Geheimnis, die würden einfach in der Öffentlichkeit verstärkt. Und das ist wirklich so, dass man Ja, dass diese Familien einfach ihre Verantwortlichkeit nehmen mussten für die Geschichte. Nochmals, was ist dann das Punkt der Aufarbeitung? Und mit wem ist diese Aufarbeitung dann wirklich? Meines Buch ist ein Argument für historische Transparenz. Und ja, diese Familien müssen einfach ihre Verantwortung nehmen als Erben für die Geschichte, die tragen keine Schuld, aber die müssen einfach, was war noch so nötig, globale Stiftungen und Medienpreise und Lehrstühle und Konzernhauptsitzen nach diese Männer dann was. Zumindest, dass man transparent über die Geschichte ihrer NS-Verbrecher sind und nicht nur über ihre wirtschaftliche Erfolg. Und wenn man das nicht wortet, da muss man es einfach umbenennen. Ich glaube, ja, in das Publike muss man es sofort umbenennen. In das Private kann man dann noch die Wahl geben oder die historische Transparenz oder umbenennen.
Wie sind denn so die Reaktionen auf deinem Buch? Also wenn du dir das englische Publikum anguckst und das deutsche. Vielleicht auch
Ja,
die deutsche Presselandschaft.
In England und Amerika war es sehr super viele Reaktionen bekommen in den ersten 6 Wochen, seit es rausgekommen ist, 19. April. In Deutschland ist es nur seit 5. Mai publiziert worden und ist auch viele Reaktionen bekommen, aber es dauert noch ein bisschen. Ich glaube, in Deutschland, das ist auch das Endpunkt meines Buches, in Deutschland geht alles ein bisschen langsamer und ist natürlich ist es noch immer in vieler Weise ein konservatives Gesellschaft. Und konservativ nicht in der Sinn, ja, politisch auch, aber auch in der Sinn, dass alles ein bisschen langsamer geht. Also es dauert ein bisschen länger.
Ja, wir sind alle ein bisschen mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen.
Ja, ja,
Es
wirklich.
geht alles super langsam, öffentliche Diskussionen.
Aber das ist
Aber
immer,
um ehrlich
ja.
zu sein, in der
Ja.
Empörungsgesellschaft von Twitter und Co., Facebook und hast du nicht gesehen, ist es vielleicht ganz gut, dass die reale Welt, in der die deutsche Gesellschaft lebt, ein bisschen langsamer läuft, als Twitter und Co. das so
Ja,
einem
yes,
gerne
sicher.
mitgeben wollen, weil, um ehrlich zu sein, davon lebt unsere jetzt bald 60, 70 Jahre alte Demokratie auch, dass es halt langsam geht,
Ja,
dass man sich
ist auch
über
gut.
Sachen Gedanken macht
Ja.
und dass man es sacken lässt. Um ehrlich zu sein, dein Buch muss man ja auch genießen und
Danke.
sacken lassen. Und dann bin ich mir sicher, gibt es noch jede Menge Presseanfragen für dich. Ich habe ja im Deutschlandfunk schon eine Rezension sozusagen gehört, Deutschlandfunk Andruck. Und die sind durchaus begeistert von deinem Buch.
Ja, nein, das war ein sehr schöner Beitrag, das ist schön zu hören. Aber du hast recht, es muss auch la langsam gehen, aber endlich mal, und das fehlt es in Deutschland noch häufig, in den Niederlanden auch, muss man auch an Entscheidungen treffen.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
Genieß das Buch, genieß mein Buch, und kann ihn mir finden auf David Jung, auf Twitter und Instagram.
Werde ich verlinken, wenn diese Folge online geht. Und David, ich freue mich, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass ich dich in den deutschen Medien jetzt noch öfter sehe.
Okay, ja, ich auch. Vielen
Bis
Dank,
dann.
Jenny.
Tschüss.
Ciao.
Gucken wir mal in die Türkei, weil die spielt hier heute bezüglich der NATO-Norderweiterung auch nochmal eine unrühmliche Rolle. Es gab nämlich einen Beitrag, den ich mir angehört hatte bei The Guardian bezüglich eines Gerichtsurteils, das es jetzt in der Türkei gab. Und zwar wurden lebenslange Freiheitsstrafen und fast 18 Jahre andauernde Haftstrafen ausgesprochen gegen ganz normale Männer und Frauen der türkischen Bevölkerung, weil sie an einer Demonstration teilgenommen hatten. Und zwar 2013 an den Protesten im Gizi-Park. Und das hat tatsächlich so also in der deutschen Öffentlichkeit, Berichterstattung, habe ich das so gut aufgearbeitet noch nicht gefunden. Deswegen dieser Beitrag von The Guardian aus der britischen journalistischen Blase. Denn in der deutschen, wie gesagt, habe ich das so nicht mitbekommen. Nur irgendwo am Rande 2, 3 Zeitungsartikel und das war's. Blicken wir mal zurück in das Jahr 2013. Erdogan ist schon länger übrigens Chef des türkischen Staates. Und es gibt Proteste. Auslöser war, dass man in Istanbul den berühmten Gezi-Park beseitigen wollte bzw. verkleinern wollte, um Platz zu schaffen für ein Einkaufszentrum und die Bewohnerinnen und Bewohner von Istanbul, eine große Zahl von Bewohnerinnen von Istanbul, übrigens die Stadt, wo Erdogan selber mal Bürgermeister war, hat sich dem verwehrt, denn Istanbul ist doch eher so eine Stadt ohne viel Grün. Und das wäre ungefähr so, als würde man in New York den Central Park platt machen, um dort noch mehr Beton zu bauen. Also so eine kleine grüne Lunge in einer großen, großen betonmäßigen Stadt, in dem man sich mal zurückziehen kann, in dem man durchatmen kann. Und das sollte für Profitorientierung halt weichen. Und an dem haben sich dann die Proteste entzündet. Und wie das so mit Protesten ist, sind sie organisch gewachsen und haben sich auch ausgeweitet. Es blieb dann nicht nur an der Kritik, unter anderem, dass man dagegen war, dass der Gezi-Park platt gemacht wird, sondern die Kritik weitete sich dann aus. Grundsätzlich auch, weil die türkische Regierung brutal, unter anderem über die Polizei, gegen die Protestierenden vorgegangen ist. Das autokratische Verhalten von Erdogan und seiner Partei wurde dann zunehmend kritisiert. Die Proteste haben sich ausgeweitet auf verschiedene Städte. Es blieb nicht auf Istanbul beschränkt. Und die Bewegung wuchs dann halt. Und ja, dann hören wir mal rein auf den Rückblick, den der Guardian uns hier sehr schön zusammengefasst hat. Was war denn damals los?
So, in late May 2013, a group of environmentalists heard about plans to cut down trees in Gezi Park to make way, actually, for a shopping centre. Now, Gezi Park is inside Istanbul's historic Taksim Square. I mean, it's really not huge, but it is a rare green space in what is quite an exhausting city of 16 million people and a lot of concrete. So the activists decided to stage a sit-in. That got broken up by the police. And if you kind of think back to 2013, this kind of new world of social media, the images of police brutality went viral. And then the Gezi Park protests exploded. Activists occupied the square, setting up camps, and it all felt a bit different for Turkish politics. Not really the usual suspects, I guess. I mean, Taksim Solidarity, which was the network loosely supporting the protests, boasts over 100 different organizations as part of it, from kind of radical worker parties to the Istanbul Dentist Association. Eventually, the demonstration spread to over 70 cities across the country. Over 3 million Turks turned out on the streets. So really what started as a kind of little green protest really morphed into something else. It became a rally against the police and their brutality.
And just hours ago, security forces advanced into the park, firing water cannon and tear gas at the crowds.
And inevitably against the government itself. And all sorts of grievances that had built up over Prime Minister Erdogan's then 10 years in power kind of just poured out.
Und wie man hier am Ende nochmal hört, also Erdogan war zu dem Zeitpunkt, als es zu den Gezi-Protesten kam, schon 10 Jahre im Amt. Und wirklich alles das, was sich dann mittlerweile auch aufgestaut hatte in der türkischen Gesellschaft, bezüglich auch der Regierungs, naja, sagen wir es mal, Handhabung Erdogans wurde mit diesen Protesten dann aufgegriffen. Also wie das halt so ist. Auch bei den Gelbwesten-Protesten blieb es ja nicht nur bei der Kritik an Macron bezüglich der höheren Spritpreise. Es wurde dann zu einer Sammelbewegung wirklich auch verschiedenster Teile der türkischen Bevölkerung und Gesellschaft. Und das war übrigens auch etwas, was so vorher noch nicht da gewesen war. Jedenfalls nicht unter der Regierung Erdogan. Und was seitdem auch nicht wieder vorgekommen ist. Die Begründung hören wir dann Richtung Ende. Und das spielt auch ein bisschen rein zu dem Beitrag über die NATO und die Türkei. Denn, das greife ich ja mal vorweg, es ist auch so, es kam ja dann 2016 zu dem Putschversuch und seitdem wird von der Erdogan-Regierung auch alles das bestraft, was irgendwie ansatzweise Kritik an Erdogan ist. Wirklich alles und jeder wird abgestraft. Und das kommt an auch zum Tragen in der neu aufgelegten, in dem neu aufgelegten Prozess gegen die Protestierenden. Und hier in dem Fall halt eine Handvoll Leute hat man sich rausgepickt, die angeblich für die Demonstrationen verantwortlich sind, das organisiert haben, die dann in einer Art Schauprozess bestraft werden und dann sozusagen ein Signal ausrichten an alle Bürgerinnen und Bürger in der Türkei. Wer den Präsidenten kritisiert, wer die Regierung kritisiert, der wird bestraft, und zwar hart bestraft. Der ist ein Feind und ein Verräter der türkischen Bevölkerung, des türkischen Staates. Und ja, Kritik ist sozusagen verboten. Und gut hier auch nochmal von The Guardian ein Rückblick auf Erdogan, wie er 2013 war und wie die ganze Situation in der Türkei zu diesem Zeitpunkt war.
And tell me about Prime Minister Erdogan and this government that had attracted so much opposition.
By that point, he had won 3 elections in a row, and there was a lot of hope in Turkey and outside it that he was this kind of Muslim Democrat figure that the world had been waiting for. And he was even voted Time Person of the Year in 2011.
Wow.
But things were kind of tense. The economy was struggling. The government was divided. And there was always about half the country that had never voted for Erdogan and almost never trusted him. And amongst that group, there was a growing fear that he felt kind of invincible and that he could just impose his will on the rest of the country.
Okay, so it's in that context that this little green protest explodes, becomes a nationwide movement. How did Erdogan and his government respond?
Yeah, so instinctively, in the first few days, Erdogan dismissed the protesters looters.
Biz birkaç tane çapulcunun o meydana gelip insanımızı, halkımızı yanlış bilgilendirmek suretiyle.
Eventually, they did have to shelve that plan for this treasured shopping mall. But at that point, things had kind of spiraled well beyond just what would happen to the park.
It had stopped being about this park and this shopping mall.
Yeah, it was too late by then. And after 2 weeks, the government did send in the police, this was around mid-June, to violently evict the activists and shut off the square.
And hundreds of riot police made their way from Taksim Square, backed by water cannons. Those water cannons also have bulldozers on.
And at that point, 8 people had been killed in clashes with the police, over 8,000 wounded, and over 5,000 people were arrested.
Also hier nochmal gut zusammengefasst. In den Anfangstagen hat Erdogan sozusagen die ganzen Proteste gegen das Vorhaben, den Gizi-Park zu verkleinern und dort ein Einkaufszentrum hinzustellen, als Störenfriede sozusagen verunglimpft, als Looters, also Plünderer. Und ja, hat das so ein bisschen laufen lassen und dachte wahrscheinlich, dass die Öffentlichkeit hinter ihm steht. Und nach 2 Wochen hatte sich das, wie gesagt, auf verschiedene Städte ausgedehnt. Und die Reaktion dann der Regierung bzw. Erdogan war, die Polizei in den Gizi-Park zu schicken und den mit Gewalt räumen zu lassen. was dazu führte, dass im Rahmen dieser Gegenmaßnahmen 8 Menschen starben, 8.000 Verletzte und 5.000 Verhaftungen. Und zwar türkeiweit. Und das war dann die Situation nach den Protesten zum Gizi-Park. Und es blieb nicht dabei. Es gab dann auch Anklagen. Es waren übrigens dieselben Angeklagten, die jetzt vor dem türkischen Gericht auch für schuldig gesprochen wurden. Und wer genau diese Angeklagten sind, hören wir jetzt mal.
The defendants, there were 8 of them in total, all who you could kind of loosely describe as human rights activists, were accused of violating Article 312 of the Turkish Penal Code.
Okay, and what's that?
It's trying to violently overthrow the government.
Also die Angeklagten, die hier vor Gericht standen in der Türkei, zum wiederholten Male, waren im Großen und Ganzen zusammengefasst Menschenrechtsaktivisten. Wie gesagt, die Proteste gingen los, als es hieß, Gizi-Park verkleinern. Umweltaktivisten, könnte man im Großen und Ganzen sagen. Und ihnen wird vorgeworfen, Verschwörung sozusagen gegen die Regierung und gewaltsamer Umsturz der Regierung wird ihnen sozusagen bei diesem Gerichtsprozess vorgeworfen. Und ja, warum? Also was ist seit 2013 passiert, was dazu führte, dass jetzt am Ende des Tages diese Menschenrechtsaktivisten, Umweltaktivisten tatsächlich für Jahre ins Gefängnis sollen? Naja, das Problem ist hier 2016 der Putsch in der Türkei und wie sich die Türkei seitdem entwickelt hat, beziehungsweise wie vor allem die Regierung Erdogan die Umstände des Putsches in 2016 dazu benutzt hat, um alles, was nicht nied- und nagelfest ist und was als Kritik und Opposition angesehen werden kann, als Terroristen, Verräter und staatsgefährdende Elemente zu behandeln. Und dabei ist nochmal gesagt, sich gegen einen Putsch zu wehren, vor allem einen Militärputsch, ist eine Sache. Das politisch auszunutzen, um jegliche Art von Opposition und Kritik mundtot zu machen oder ins Gefängnis zu stecken. Und ich meine hier lebenslang oder für mehrere Jahre. Und das ist hier wirklich nur, weil man protestiert hat, weil man es gewagt hat, gegen Erdogan zu protestieren und ihn sozusagen schlecht aussehen zu lassen. Das ist der Grund, warum diese Menschen jetzt für Jahrzehnte ins Gefängnis müssen. Und aber die Entwicklung der Türkei seit 2016 wird hier nochmal in dem Beitrag sehr gut zusammengefasst.
Turkey itself changed a huge amount in the years after Gezi.
Sevgili seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması.
And particularly after, and this was the kind of point of no return, the failed coup against Erdogan and his government a few years later in July 2016, and this very dramatic night where tanks rolled across the street in Istanbul and 250 people were killed. Now, behind the attempted coup was actually an Islamist group, but after July 2016, there was a purge of the Turkish state and of society, and it just went well beyond the people responsible. Judicial independence was squeezed, opposition politicians were jailed, media channels were closed down, and this crackdown, as rights groups complained at the time, you know, it was just seemingly targeted at anyone who had opposed Erdogan in the past.
Polis Kavala'nın kurucusu.
Also, das Wort purge wurde hier genannt, als, ich glaube, auch sehr zutreffend, wie nach 2016 wirklich alles an Oppositionspolitikern verhaftet, verfolgt, Justiz auch bereinigt wurde sozusagen. Kritiker wurden mundtot gemacht, die Medienlandschaft wurde gepurged, also gesäubert von allen möglichen Kritikern. Der Umgang unter anderem auch mit der kurdischen Gemeinschaft allein in dem Staatsgebiet der Türkei, wo die HDP gewonnen hatte, da wurde dann der Ausnahmezustand verhängt und alle HDP-Politiker und Lokalpolitiker wurden sozusagen abgesetzt, Bürgermeister wurden abgesetzt und durch von der türkischen Regierung ausgesuchte Politiker ersetzt. Also wirklich eine Säuberung der türkischen Politik und Gesellschaft von allem, was irgendwie Opposition zu Erdogan ist. Und das geht einfach zu weit. Also hier war es nicht als Reaktion und als der wehrhafte Staat geht gegen mögliche Feinde der Demokratie vor, sondern diese Gegenwehr war, das autokratische Regime Erdogans geht gegen alle möglichen Kritiker und Herausforderer vor. Das war die Reaktion auf 2016. Und das geht einfach zu weit. Und das ist dann auch nachher nochmal wichtig, weil hier wurde Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat in einem Zuge mit der Begründung Militärputsch und wir müssen uns wehren, beseitigt. Und das ist mit Bezug auf die NATO nachher nochmal wichtig, weil die NATO, in der die Türkei Mitgliedstaat ist, von sich behauptet, ein Militärbündnis zu sein, der Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wichtig ist, beziehungsweise dass sie das verteidigen in der Welt oder das verteidigen für ihre Mitgliedstaaten. Und das ist dann, wenn wir auf die Situation, in der sich mittlerweile die Türkei befindet, gucken, an diesem Urteil nochmal richtig gut nachvollziehbar, wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit alleine mit diesem Urteil komplett beerdigt wurden. Innerhalb der letzten 4 Jahre oder 6 Jahre sind es ja mittlerweile, seit dem Militärputsch in der Türkei. Und ja, darauf wollte ich schon mal hinweisen, denn wenn wir ein Militärbündnis haben, das von sich sagt, wir sind die Guten und wir verteidigen diese Werte für unsere Mitgliedstaaten und überall da, wo wir aktiv sind, dann muss man der NATO auch Fragen stellen dürfen bezüglich dieser Werte innerhalb der Mitgliedstaaten. Denn wer sich nicht daran hält, wie kann er Teil der NATO sein? Beziehungsweise wie kann die NATO dann garantieren als Militärbündnis, dass man sich in Zukunft an diese Werte halten wird oder wenn bestimmte Länder bei Militäroperationen beteiligt werden, dass diese Werte eingehalten werden von den Vertretern dieses Staates. Insofern, ja, das ist der Hintergrund unter anderem dieses Beitrags. Ein Urteil, das sozusagen belegt, dass die Türkei fernab von diesen Werten ist, die die NATO von sich propagiert. Und wie die Türkei übrigens mit seinen Feinden umgeht, also seinen Feinden in Anführungsstrichen, kann man ganz gut daran sehen, wie sie die Angeklagten unter anderem für diese Gizi-Proteste behandelt hat. Im nächsten Beitrag hört man das nochmal auf Englisch ganz gut, aber ich fasse es hier schon mal vorweg zusammen. Also da standen dann 2018, nachdem eigentlich in der ersten Verhandlung die Angeklagten freigesprochen worden waren, und wie es dann zum zweiten Prozess kam, dazu komme ich gleich. Aber alles Elemente auch von keine Demokratie, keine Rechtsstaatlichkeit mehr kommen da zu tragen. Auf alle Fälle 2018 standen dann auf einmal die Polizei vor der Tür dieser Angeklagten. Allesamt wurden dann Hausdurchsuchungen gemacht, von heute auf morgen, einfach so. Und so behandelt der Staat seine Bürgerinnen und Bürger in der Türkei. Da ist nichts mit Unverlässlichkeit der Wohnung. Da ist nichts mit Freiheitsrechten mehr. Da ist, wir durchsuchen jetzt eure Wohnung und wir als Staat haben Zugriff hier auf alles und ihr habt praktisch keinen geschützten Raum mehr. Und das ist für alle Kritikerinnen und Kritiker in der Türkei dann im Hinterkopf, ja. Das ist übrigens ein Zeichen an die Bürgerinnen und Bürger in der Türkei, sich doch mit Kritik zurückzuhalten und bitte nichts gegen die Regierung, ja. Es ist im Prinzip ein Einschüchterungsversuch der Regierung gegen seine Bürgerinnen und Bürger. Und an der Stelle ist man dann auch, warum es in der Türkei zwar massiv immer Polizeianwesenheit bei angekündigten Protesten gibt, aber immer weniger Beteiligte bei Protesten. Die staatlichen Institutionen reagieren massiv, auch mit Gewalt auf Proteste, mit massivem Aufgebot, Einschüchterung und mit Anklagen und Verhaftungen und solchen Prozessen halt. Also alles das, was man irgendwie sagen kann, Kritik an Erdogan, möglicher Umsturzversuch, Terrorist, du landest im Gefängnis und das war's dann. Und das ist die Situation in der Türkei mittlerweile. Es ist katastrophal.
olduğu Anadolu Kültür AŞ'de de arama yaptı.
Hande, in November 2018, a year after you and Hakan met, both your lives changed. Tell me about what happened.
So around 6 a.m. in the morning, Hakan woke me up and said, "The police is here. You probably should wake up." There were about 10 policemen in our house, searching the house, looking at basically everything we owned, books, especially sort of everything in our libraries, every kind of paper. They stayed probably for about an hour and then told Hakan that he would be taken under custody.
Und an der Stelle, wie gesagt, 2018. Diese Angeklagten hatten alle schon einen Prozess hinter sich, sie wurden freigesprochen und nichtsdestotrotz bewirkte man einen weiteren Prozess. Ist ja möglich. Rechtsstaatlichkeit bedeutet ja, solange es noch nicht rechtswirksam ist, kann von beiden Seiten ein weiterer Prozess in die Wege geleitet werden. Nur das Problem hier ist, wie unter anderem die türkische Regierung mit den Richterinnen und Richtern umgegangen ist vom ersten Prozess. Auch hier nochmal der Verweis, Rechtsstaatlichkeit ist das nicht. Rule of Law, was der NATO ja auch wichtig ist, Demokratie und Gewaltentrennung, Freiheit, das ist alles hier. Alleine mit dem Umgang der Regierung, mit den Richterinnen und Richtern des ersten Prozesses, komplett überworfen worden. Also wirklich an jeder Stelle im Laufe dieser Verurteilung dieser Menschenrechtsaktivisten ist Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte mit Füßen getreten worden.
It is probably worth saying as well, the defendants have already been acquitted once in a lower court a couple of years ago.
While the acquittal decision was met with surprise and happiness, the joy was short-lived.
That verdict was immediately appealed, and the judges who delivered it were disciplined.
An investigation against the three judges of the Istanbul 30th Heavy Penal Court, who gave a verdict of acquittal in Gezi trial.
Also nochmal für meine deutschsprachigen Hörerinnen und Hörer, die Richterinnen und Richter dieses Istanbuler Gerichts, die die Angeklagten in erster Instanz freigesprochen hatten, wurden diszipliniert. Und es gab Disziplinarverfahren und Untersuchungen gegen diese Richterinnen und Richter. Was übrigens kein guter Ausgangspunkt ist für das danach folgende Verfahren gegen die gleichen Personen. Ja? Also der türkische Staat ist hier gegen Richterinnen und Richter vorgegangen, weil ihnen das Urteil nicht gepasst hat. So viel zur Rechtsstaatlichkeit der Türkei. Und ich stelle euch den ganzen Beitrag in die Shownotes, nur so viel. Es ist im Großen und Ganzen ein Schauprozess gewesen. Den Angeklagten wurde unter anderem auch Beleidigung des Präsidenten Erdogan vorgeworfen. Einer der Ankläger sozusagen war höchstpersönlich Erdogan. Also er wurde als Geschädigter in dem Verfahren genannt. Präsident Erdogan ist ein Geschädigter des Vorgehens dieser Angeklagten. Die Richterinnen und Richter haben teilweise am Handy gespielt während des Verfahrens. Also, das Schauprozess wird übrigens auch so kommentiert von internationalen Beobachtungen, NGOs und unter anderem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist dem im Tenor hat ähnliche Urteile gefällt bezüglich des Vorgehens der türkischen Regierung gegen Demonstrantinnen und Demonstranten der Gezi-Park-Bewegung. Also da gab es ja auch dann Anklagen von türkischen Staatsbürgern in der Europäischen Union gegen die Türkei, als es noch Mitgliedsbestrebungen gab. Die Türkei hat das komplett ignoriert, beziehungsweise die türkische Regierung. Und es ist ja auch so, dass 2018 wurden diese Angeklagten verhaftet. Seitdem sind sie sozusagen in Untersuchungshaft und zwar durchgängig. Also auch hier langes Verfahren, permanent im Gefängnis und jetzt lebenslänglich bis / 18 Jahre pro Kopf. Das ist das Ergebnis dieses ganzen Verfahrens. Und das ist nicht zur Rechtsstaatlichkeit. Das ist hier nicht das Thema. Es geht nur darum, Menschen einzuschüchtern von der autokratischen Regierung um jegliche Kritik und Opposition gegen Erdogan und seine Partei zu unterbinden.
What kinds of charges did these activists end up facing in court?
So, in early March this year, each of the defendants had posted to their addresses the state prosecutor's final opinion, which is a kind of long written report on what they were accused of. And that was based more or less exactly on a 2-year-old indictment filed against the defendant after they were all first arrested. Now, this is one hell of a document. Let me take you through it, Mike. Not all of it, because it's over 650 pages, but it is useful to get a sense of the case against these people. For example, on page 3, there's a list of victims or aggrieved parties, you know, of what happened in Gezi in 2013, and there are dozens and dozens of names. But the first one, it says Recep Tayyip Erdogan, and then it adds very helpfully, Prime Minister of Turkey.
Okay, just in case the judges didn't know. And Sammy, what does the prosecutor's case have to say about the Gezi protests?
Yeah, so on the hundreds of pages that follow, it lays out a kind of alternative thesis of what supposedly actually happened at Gezi Park. And it reframes it from a kind of spontaneous, organic protest into basically an organised coup. So, for example, at one point it reads, no element of the actions was accidental, and that it was a very clear and definite operation with foreign support to bring the Republic of Turkey's state to its knees.
Wow.
Yeah, and then things just get weirder and weirder. I mean, key, it goes on to this supposed foreign backing, was the Hungarian-American billionaire George Soros and his representative in Turkey, Osman Kavala, who were funding and organising the protests from within through the Open Society Foundation. And it says the other suspects were all part of the same conspiracy.
Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan...
Memorably, Erdogan himself had referred to Gezi as terrorism, and that the man behind Kavala was, quote, that Hungarian Jew Soros.
Und nicht nur, dass man bisher Einschüchterungen unter anderem ja der Justiz hat. Die Justiz wurde mittlerweile ja gesäubert nach 2016. Also die Richterinnen und Richter des ersten Verfahrens haben sicherlich, wenn sie sich nicht auf Linie gebracht haben, mittlerweile ihren Job verloren. Und in der Verhandlung jetzt seit 2018 wurde es dann nochmal ganz verrückt. Unter anderem hat Erdogan selber sich zu dem Thema geäußert, ja. Die Ankläger jedenfalls machen aus dieser organischen Bewegung, Protestbewegung, die sich von Umweltaktivisten über breite Teile der Bevölkerung bis hin zu Kritik an Erdogan und seiner Regierungsführung, unter anderem ja auch der Wirtschaftspolitik unter Erdogan, aufgeregt haben und protestiert haben, sind sie in dem Verfahren dann dazu übergegangen, den Angeklagten vorzuwerfen, dass es sich um einen organisierten Coup gegen die türkische Regierung, gegen Erdogan, handelt, unter anderem mit so einem Verschwörungstheorie-Element. Bisschen Antisemitismus schwingt auch mit, denn es wird argumentiert, dass es ausländische finanzielle Quellen gibt, durch George Soros finanziert, also ich möchte jetzt mal Erdogan zitieren, der ungarische Jude George Soros hat den Terrorismus der Gezi Park Verschwörer finanziert. So hat er das gesagt. Also die Protestbewegung vom Gezi Park bezeichnet Erdogan erstens als Terrorismus. Also für ihn ist, glaube ich, alles Terrorismus, was Kritik an ihm ist. Und zweitens ist das finanziert von dem ungarischen Juden. Also super Verschwörungstheorie mit antisemitischem Touch. Herzlichen Glückwunsch, Türkei. Einen super Präsidenten, den ihr da habt, der ja mit dem Vorwurf Terrorismus und staatsgefährdende Elemente sozusagen jeden und alles in Zukunft einfach mal ins Gefängnis stecken wird. Jedenfalls kam es dann im April 2022 zu dem Urteil, und das wird hier nochmal zusammengefasst, vorweggenommen. Wie gesagt, es gibt lebenslängliche Freiheitsstrafen und eine 70-jährige Oma, wirklich, keine Verbindung zu irgendwas, nur eine 70-Jährige, die an den Protesten teilgenommen hat und über SMS Witze gemacht hat, wir machen jetzt eine Revolution, was ihr übrigens während der Verhandlungen dann vorgeworfen wurde, weil sie Witze gemacht hat über ihr Handy mit anderen Protestierenden, wird für 18 Jahre ins Gefängnis gesteckt, weil man ihr diese Verschwörungstheorie vorwirft, dass sie finanziert von George Soros einen Umsturz der Regierung geplant hätte. Es ist einfach nur irre. Aber autoritäre Charakter wie Erdogan sind halt auch völlig irre. Und wie wir am Beispiel Putin sehen, nicht kalkulierbar, weswegen es vielleicht keine gute Idee ist, mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen alles durchgehen zu lassen. Aber dazu noch später. Erstmal zu dem Urteil zu den Gezi-Protesten.
On the 25th of April, after 3 years of twists and turns, the verdict in this case was finally handed down. Tell me about what that was like.
Basically, what happens is the judges come into the room, and once they start reading the verdict also is displayed on these computers that the lawyers can see. I remember just looking around and there was a silence. I was looking at the face of our lawyer and Hakan's sister, who's also a lawyer, to understand what was going on. And everyone's face just completely sort of froze. And it was at that moment also that the judge said, you know, Osman Kavala is being convicted to lifetime imprisonment and all the others to 18 years for helping aid the overthrow of the Turkish government, and they will be imprisoned sort of immediately.
18 years.
18 years.
I mean, that's an astonishing sentence.
Lebenslänglich für wenigstens einen Angeklagten und 18 Jahre unter anderem für die anderen. Wie gesagt, die 70-jährige Omi wird wahrscheinlich im Gefängnis dann sterben, weil sie ihr Menschenrecht zu protestieren wahrgenommen hat. Und weil Erdogan alles tut, um jegliche Kritik als Terrorismus und staatsgefährdend darzustellen. Und das ist, wie gesagt, in meinen Augen auch Sinn der Sache, Menschen durch diese Urteile einzuschüchtern, beziehungsweise die türkische Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, dass sie irgendwie durch ausländische Kräfte gefährdet ist. Auch hier eine Parallele zu dem, was wir ja mit Russland erleben. Propaganda. Und die Gesellschaft hinter dem starken Mann Erdogan zu vereinen. Inwieweit er wirklich daran glaubt, dass George Soros ein internationaler Jude ist, der die Weltverschwörung plant, so jetzt mal in Anführungszeichen, was Erdogan da von sich gegeben hat, ist das halt, spielt eigentlich gar keine Rolle, weil er argumentiert so und es kommt offenkundig in der Bevölkerung an, jedenfalls in Teilen. Und das ist die aktuelle Situation, in der sich die Politik in der Türkei befindet. Und das ist der Verbündete, / Partner der Europäischen Union, der NATO in der Welt. So, und dann können wir uns noch den letzten Clip aus dem Beitrag anhören, denn es geht um den Fall und an sich und wie der in der Türkei aufgenommen wurde und auch in welche Richtung sich die Türkei dann insgesamt entwickelt. Und Spoiler-Alarm, keine gute.
Sammy, what do you think this case and the shocking verdict says about the trajectory that Turkey's been on since those Gezi Park protests in 2013?
Yeah, you know, I often wonder whether Turkey kind of goes under the radar. It's a NATO ally, an EU neighbour. It's where millions of Brits go on holiday every year. But, you know, I mean, this is a country that's been transformed and in restricting the freedom of its citizens, the right to assembly, the right to free speech, to a fair trial. I mean, incredibly, Erdogan, he's been in power for nearly 20 years. And certainly for younger Turks, I mean, almost nothing better symbolizes the kind of fall of Turkey more than Gezi, in the hope that those protests represented. And now, in this verdict, the fate that's befallen some of the protesters who were there.
Und schade, dass das halt nicht ins Deutsche übersetzt ist, aber es fasst hier nochmal ganz gut zusammen, wie dieser Fall, dieses Urteil sehr gut die letzten 20 Jahre der Türkei widerspiegeln. Die Hoffnung unter anderem auch auf den Präsidenten Erdogan, auf einen Aufbruch für die Türkei und wie in 20 Jahren Herrschaft Erdogans diese Hoffnung auf Demokratie, auf Freiheit, auf Bürgerrechte komplett umgedreht wurden und alles eingeschränkt wurde eigentlich, was Bürgerrechte angeht, was Demokratie angeht in der Türkei und auch im Endeffekt, was wirtschaftliche Entwicklung angeht. Denn was die Türkei seit 2017 vor allem hat, ist eine große wirtschaftliche Krise, eine davon galoppierende Inflation, jetzt in den letzten Monaten seit dem Ukraine-Krieg sogar noch mehr. Und wir haben hier einen NATO-Partner, der permanent unter dem Radar fliegt, der sich alles rausnimmt, der sich nicht großartig anders benimmt als Putin, außer dass er halt mit allem durchkommt, weil alle vor ihm kuschen, vor allem die westlichen Verbündeten. Weil man sagt, realpolitisch sind wir von ihm abhängig. Und weil wir realpolitisch von ihm abhängig sind, darf er alles tun und lassen, was er will. Und in dem Sinne mein Übergang zum Thema NATO-Norderweiterung und auch sprechendes Denken und Überlegungen und ein bisschen Rant auf die NATO. Also, ob Deutschland aus der NATO austreten soll oder nicht, ist hier nicht Thema. Ich sehe schon die Notwendigkeit einer NATO, nur die Frage ist, wenn die NATO von sich sagt, wir haben Werte, sollte sie dann nicht Verbündete haben, die sich an diese Werte halten? Und wenn sie dann keine Werte hat, dann soll sie das bitte sagen, dann soll sie uns auch als Bevölkerung sagen, worum es hier eigentlich geht, wenn es nicht um die Werte geht, die sie sich selber in die Verträge geschrieben haben. Denn, oh Wunder und Wunder, auch die NATO hat Verträge, in denen ihre Werte auch festgeschrieben sind. Nur weil es ein Militärbündnis ist, muss man sich anscheinend an diese Werte nicht halten. Aber da sind wir dann auch wieder bei ganz anderen Fragen, wie zum Beispiel Europäische Union. Wir haben auch Verträge und jahrzehntelang unter anderem Ungarn zunehmend hält sich nicht dran. Also was machen wir? Also sind diese Werte immer nur dann wichtig, wenn es realpolitisch gerade gefragt ist? Wozu sind dann Werte da? Insofern ja, jetzt mein kleiner Rant zur NATO. Könnt ihr gerne überspringen, wenn ihr der Meinung seid, das ist zu NATO-kritisch. Aber das hängt schon hier mit dem Partner Türkei zusammen. Und ja, wie gesagt, im Kern habe ich kein Problem mit einem Militärbündnis. Vor allem nicht, wenn es ein Militärbündnis ist, im Kampf tatsächlich gegen eine Autokratie, Diktatur. Nur, dann muss man diese Werte auch vorleben. Dann muss man sich auch dran halten und dann muss man seine Außenpolitik und sein Handeln des Militärbündnisses danach ausrichten. Alles andere führt zu einer Situation, wie wir es jetzt mit der NATO-Norderweiterung haben und den, Angriffen, sagen wir es mal so, der Türkei in Syrien und im Irak. Okay, kommen wir mal zur NATO-Norderweiterung und in dieser Verbindung auch ein bisschen was zum Thema Türkei und wie die NATO-Mitgliedstaaten auf die Türkei reagieren, beziehungsweise deren Machenschaften oder beziehungsweise türkische Regierung, weil das Land an sich kann ja nichts dafür, dass sie eine autokratische Regierung hat. Sagen wir es mal so. Ich habe von einem bekannten Historiker, der zu Kolonialismus schreibt und kritisch schreibt, auf Twitter lesen dürfen, dass man ja es bei der NATO mit einem Militärbündnis zu tun hat und da darf man nicht so ganz genau auf die Werteorientierung gucken, beziehungsweise die Doppelmoral der NATO-Mitgliedstaaten dann auch mal offenkundig zeigen, denn trotz oder gerade wegen des Angriffskrieges Russlands auf die Türkei ist es angebracht, mal zu gucken, wie reagiert denn die NATO oder wie geht denn die NATO mit ihren Mitgliedstaaten um? Und inwiefern halten sich die Mitgliedstaaten an die eigenen Werte der NATO? Denn es gibt tatsächlich welche, die fernab von wir sind ein Militärbündnis existieren. Die NATO oder wie sie im Englischen heißt, North Atlantic Treaty Organization, heißt auf Deutsch auch das Atlantische Bündnis oder Nordatlantikpakt. Und naja, es ist im Großen und Ganzen ein Verteidigungsbündnis. Ja? Also der vertragliche Hintergrund, dazu komme ich gleich, beruht im Großen und Ganzen auf Artikel 51 der UN-Charta und ist ausgelegt für Mitgliedstaaten der NATO im Falle eines bewaffneten Angriffs. Aktuell hat die NATO 30 Mitgliedstaaten aus Europa und dem nordamerikanischen Bereich. Und die NATO hat sich dem Schutz der eigenen Territorien und darüber hinaus auch der weltweiten politischen Sicherheit und Stabilität verschrieben. Also ist eins der Ziele dieses Bündnisses. Basis der NATO ist der Nordatlantikvertrag nach Artikel 51 der UN-Charta. In seiner Präambel bekennen sich die Mitgliedstaaten zu Frieden, Demokratie, Freiheit und der Herrschaft des Rechts. Also wenn man behauptet, das ist hier eine ganz einfache Militärbündnis-Interessenvereinigung, stimmt das nicht so ganz. Denn der Vertrag richtet sich schon eher so in Richtung, also wir haben hier Werte. Die Mitgliedstaaten müssen diesen Werten dann theoretisch auch folgen. Sonst ist es ja Vertragsbruch der eigenen Bündnisorganisation. So ungefähr so, wie wenn die EU sagt, liebes Ungarn, liebes Polen, ihr habt hier Rule of Law einzuhalten. Also das auch, was die NATO sagt, Herrschaft des Rechts, ja. Sonst, wie im Fall von EU, können wir euch den Geldhahn abdrehen oder euch sogar das Abstimmungsrecht entziehen. Auch das ist unter anderem etwas, was Katharina Barley ja letztens erst für Ungarn gefordert hat. Also es gibt halt diese rechtlichen Normen und Werte, nach denen sich die NATO gegründet hat, an denen sie sich auch halten und orientieren sollte, vor allem die Mitgliedstaaten, von denen es mittlerweile 30 gibt. Was wir von der EU auch kennen, es gibt das Einstimmigkeitsprinzip, also wenn ein Staat zum Beispiel, dazu kommen wir gleich, wie die Türkei sagt, wir wollen nicht, dass Staat XY Mitglied wird, dann können sie sich querstellen und dann werden die neuen Staaten, die wollen, halt nicht Teil der NATO. Was zu Unstimmigkeiten unter anderem jetzt bei dem Beitritt von Finnland und Schweden führt. Was da der Hintergrund ist, wie gesagt, zur Türkei komme ich gleich. Aber nochmal, wie sieht eigentlich unsere eigene Bundesregierung die NATO? Wenn wir das Bundesministerium der Verteidigung fragen, ist die NATO als Wertegemeinschaft freier demokratischer Staaten anzusehen. Also nochmal Grüße an diesen bekannten, wirklich bekannten Historiker, der zu Kolonialismus schreibt und da auch immer Deutschland ganz an erster Stelle kritisiert und der sich sozusagen verwehrt hat gegen Kritik gegen die NATO, es sei doch nur ein Militärbündnis, das von Interessen gesteuert ist, was realpolitisch stimmt. Nichtsdestotrotz haben wir hier eine, laut Aussage der eigenen Bundesregierung, Wertegemeinschaft. Und diese Wertegemeinschaft beruht auf Verträgen, die alle 30 Mitgliedstaaten unterzeichnet haben, wonach diese Mitgliedstaaten Frieden, Demokratie, Freiheit und Herrschaft des Rechts an erste Stelle stellen, beziehungsweise das verfolgen. Und das ist nicht ganz unwichtig, wenn man bedenkt, dass ja die NATO auch gegründet wurde, unter anderem im Kalten Krieg als große Verteidigung gegen die rote Gefahr, also gegen die Sowjetunion. Und man wollte natürlich als Gegenmodell agieren. Als Gegenmodell vor allem eines diktatorischen Systems, das nun mal die Sowjetunion war. Und dann muss man schon Werte haben, ja. Inwiefern die NATO immer nach diesen Werten lebt und die eigenen Mitgliedstaaten diese Werte auch vorleben, das ist unter anderem hier Teil dieses Podcasts. Um das grundsätzlich auch vorneweg zu stellen, es geht mir jetzt hier nicht darum, das irgendwie zu sagen, guckt euch das mal an. Das ist genauso schlimm wie Russland, darum geht es hier gar nicht. Es geht darum, dass wir ein Militärbündnis haben, das eine klare Grundlage hat, auch vertraglich, und von dem man durchaus einfordern kann, sich an diese Grundlage zu halten. Tun sie es nicht, weil sie ja sagen, wir sind die Besseren, ja, wir sind die Guten. Tun sie es nicht, ist Tür und Tor geöffnet für den Vorwurf der Heuchelei und Doppelmoral. Und man muss sich dann schon fragen, wer sind denn hier die Guten? Ja? Man kann Putin so einiges vorwerfen und das sollte man auch tun. Er ist ein 1A-Autokrat und größenwahnsinnig. Sein letztes Interview und so nach dem Motto, wir wollen praktisch die Gebiete von Peter dem Großen wieder zurück. Das ist schwer gefährlich und schwer angsteinflößend. Aber wenigstens weiß man jetzt mittlerweile, er meint's halt ehrlich. Ja? Er ist ein größenwahnsinniger Irrer und mittlerweile sagt er, was er will. Die NATO guckt gerne weg und das finde ich nicht gut. Das ist, um ehrlich zu sein, kontraproduktiv, wenn man bedenkt, dass sie diejenigen sind, die sagen, wir verteidigen hier Freiheit und Demokratie. Und dabei bleiben oft Menschen des globalen Südens übrigens, dann vor allem Zivilisten, einfach mal auf der Strecke. Weil sich für die keiner interessiert, weil die nicht realpolitisch wichtig sind oder was auch immer. Und deswegen geht es hier heute ein bisschen um die NATO, dass das nicht einfach ein Militärbündnis ist, sondern dass die halt auch eigene Ansprüche haben. Und dass Mitglied der NATO, die Türkei, der man praktisch alles durchgehen lässt, weil sie ein wichtiger Bündnispartner ist. Und ja, das ist Inhalt dieses Teils des Podcasts. Ach so, Artikel 51 der UN-Charta besagt Folgendes, ich lese mal vor. Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, sind im Sicherheitsrat sofort anzuzeigen. Sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhenden Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält. Heißt im Grunde, und ich gehe nachher nochmal drauf ein, was unter anderem auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages im Mai 2022 erst festgestellt hat, bezüglich der Militäroperationen der Türkei im Nordirak und Syrien. Der Sicherheitsrat ist davon zu informieren, und zwar sofort, wenn es um die Selbstverteidigungsrechte eines Staates geht. Selbst wenn ein Staat in der NATO sich selbst verteidigt gegen einen Angriff, hat er vorher den Sicherheitsrat bzw. in dem Fall die NATO zu informieren. Ob das ein kurzer Anruf ist oder nicht, spielt hier keine Rolle. Bevor die militärische Operation losgeht, ist die NATO zu informieren. Und in dem Fall kommt dann auch der Bündnisfall zum Tragen. Einfach so zu rufen, Selbstverteidigungsrecht und los geht's, ist nicht Sinn und Inhalt dieses Artikels 51 der UN-Charta. Das heißt, in einem Fall, wenn ein NATO-Mitglied sagt, wir fühlen uns hier in unserer Sicherheit bedroht, es ist praktisch unser Selbstverteidigungsrecht, jetzt gegen einen anderen Staat vorzugehen. Heißt im Großen und Ganzen natürlich auch, die UN-Charta gibt einem das Recht auf Selbstverteidigung im Angriffsfall. Nichtsdestotrotz muss man im Angriffsfall dann auch vorher Bescheid sagen. Und in den Fällen, zum Beispiel, was die Türkei da so gerade macht, übrigens auch, was die USA gemacht haben während der Terrorbekämpfung, zu sagen, das ist hier Selbstverteidigung und das ist eine Terrorbekämpfungsoperation oder was auch immer. Ja, das ist nicht wirklich abgedeckt von Artikel 51 der UN-Charta. Alles das, was das ist, ist eine moralische Behauptung, mit der man sich dann die Hände reinwäscht. Aber, naja, halt nicht von Artikel 51 abgedeckt ist, beziehungsweise dieser Artikel berechtigt noch nicht zu allem, was so getrieben wird in letzter Zeit. Und ich meine nicht in letzter Zeit die letzten 5 Monate, sondern ich meine so ungefähr die letzten 20 Jahre. Nichtsdestotrotz machen das Staaten gerne, die USA haben es ja vorgemacht, und die Türkei fährt da auf dieser Welle mit und kann dann sagen, ja, ihr habt es doch auch so gemacht und wir werden hier bedroht und wir haben hier Terror. Ja, wir verteidigen nur uns selbst. Und das öffnet Autokraten wie Erdogan natürlich dann Tür und Tor. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Türkei so, so wichtig ist für die NATO. Und das ist vor allem für die Kurden übrigens tödlich. Die NATO-Norderweiterung ist einer der Nebeneffekte, die der russische Angriffskrieg hatte, von dem Putin sicher nicht wollte, dass es passiert. Sowohl Finnland als auch Schweden haben sich jahrzehntelang in einer gewissen Neutralität bei der Beziehung zwischen Europa und Russland getätigt, aus den verschiedensten Gründen. Für Finnland sicherlich einer der Hintergründe ist, dass man direkter Nachbar mit Russland ist, erst im letzten Jahrhundert erfolgreich die russische Invasion abgewehrt hatte, ohne große internationale Hilfe. Thank you very much. Und nun könnte man so sagen, die Bedrohung durch Russland ist mittlerweile so groß, dass man lieber auf die Verbindung mit den NATO-Mitgliedstaaten setzt. Man könnte es aber auch so sehen, die Bedrohung durch Russland ist nicht so groß, dass man tatsächlich noch Rücksicht auf die Russen nehmen müsste. Weswegen Finnland und Schweden sagen, dann können wir auch in die NATO gehen. Es gibt beide Interpretationsmöglichkeiten. Eins ist klar, es ist ein historischer Schritt, denn auf der einen Seite werden 200 Jahre Neutralität aufgegeben, auf der anderen Seite fast 80 Jahre Neutralität, also 200 Jahre für die Schweden und 80 Jahre für die Finnen. Und das ist durchaus historisch.
Schweden und Finnland haben einen historischen Schritt vollzogen. Die Botschafter der beiden nordischen Länder haben in der NATO-Zentrale in Brüssel nun auch offiziell die Mitgliedschaft beantragt.
This is a good day at the critical moment for our security.
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht von einem guten Tag und von einem kritischen Moment für die eigene Sicherheit. Am Morgen hat auch die deutsche Bundesregierung der Aufnahme zugestimmt. Bundespräsident Steinmeier hatte bereits vorab eine entsprechende Vollmacht erteilt. Die Ratifizierung im Bundestag gilt als Formsache. Mit den Aufnahmeanträgen von Finnland und Schweden wird sich nun der NATO-Rat beschäftigen. In ihm sitzen Vertreter der 30 Bündnisstaaten der Militärallianz. Und die müssen im Konsens eine Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen. Doch die Türkei droht mit einem Veto. Anfang der Woche hat der türkische Präsident Erdogan gesagt, Schweden und Finnland wollten weitermachen mit der Unterstützung von Terrororganisationen. Das hat er heute bei einer Rede vor der Regierungspartei AKP in Ankara wiederholt. Gleichzeitig aber wollten die beiden Länder die Zustimmung der Türkei. Das ist, sagt Erdogan weiter, milde ausgedrückt, ein Widerspruch. Terroristen, das sind für ihn etwa Anhänger der Gülen-Bewegung oder auch der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK oder der Kurdenmiliz GPG in Syrien.
Gleich mehr zu den Hintergründen von Erdogan. Es geht im Großen und Ganzen ein. Aber vor allem kann man auch sagen, wenn man Erdogan, glaube ich, privat fragen würde, ist jeder Kurde irgendwie ein Terrorverdächtiger. Und so agiert übrigens auch die türkische Regierung im Irak und in Syrien. Dort wird systematisch auch zivile Infrastruktur zerstört. Bei den Angriffen kommen regelmäßig Zivilisten zu Tode, unter anderem auch Kinder. Und es kommt zu Zwangsevakuierungen von kurdischen Dörfern. Das ist ungefähr die Vorgehensweise, die türkische Regierung seit dem Beginn des Kampfes gegen die PKK so verfolgt hat. Jetzt will ich die PKK nicht in Schutz nehmen. Es gab terroristische Angriffe, vor allem in der Vergangenheit, bei denen regelmäßig auch türkische Zivilisten zu Tode gekommen sind. Ich glaube, man könnte einen extra Podcast darüber machen, wie es zu Gräueltaten auf beiden Seiten gekommen ist. Im Großen und Ganzen ist es aber hier wirklich, das türkische Militär geht massiv gegen unter anderem auch Zivilisten vor. Und es wird unter dem Motto gehalten, es ist Kampf gegen Terror. Und die internationale Gemeinschaft guckt zu oder guckt weg. Und die NATO-Mitgliedstaaten drehen dem Rücken zu. Ganz besonders schlimm ist das, wenn man sich vor Augen führt, dass vor allem die kurdischen Gemeinschaften in Syrien und im Irak im Kampf gegen den Islamischen Staat viel erreicht haben. Ganze Kampfverbände unter anderem von kurdischen Frauen sind dagegen die männlichen Vertreter des Islamischen Staates vorgegangen. Und die gleichen Frauen werden jetzt von der türkischen Regierung weggebombt. Unter anderem gibt es dann auch immer mal Verstimmungen auf der US-amerikanischen Seite, weil die mit der YPG zusammengearbeitet haben und diese unterstützt haben vor Ort. Und die Türkei gerne will, dass man die YPG als terroristische Vereinigung einstuft von Seiten der NATO. Also die YPG, die geholfen hat, den Terrorstaat, Islamischer Staat, zu Fall zu bringen, die soll als terroristische Vereinigung eingestuft werden, damit die Türkei ohne größere Schwierigkeiten dann weiterhin gegen die kurdische Gemeinschaft in Syrien und dem Irak vorgehen kann. Und so eine Art 30 Kilometer Pufferzone zwischen, also im Endeffekt alle kurdischen Gebiete, bereinigen kann. Und im Großen und Ganzen könnte man das schon so als eine Art Völkermord bezeichnen oder als ausgiebige Vertreibung, Volksvertreibung. Also ein bisschen schwierig, ja. Wir reden ja unter anderem bei dem russischen Angriffskrieg von Genozid. Nun, was die türkische Regierung hier in den Gebieten macht, ist jetzt auch nicht gerade so ohne Geschmäckler in die Richtung. Und vor dem Hintergrund, dass die Türkei doch öfters mal Probleme auch mit den eigenen Verbündeten in der NATO hat, vor allem bezüglich des Vorgehens im Nordirak und in Syrien, könnte man sich ja fragen, warum stellen sie sich jetzt schon wieder quer? Also Erdogan stellt sich prinzipiell jedes Mal, wenn es irgendwas gibt, quer, weil wir haben ja die Einstimmigkeit. Und deswegen bei jeder möglichen Gelegenheit nutzt Erdogan die Situation in der NATO aus bezüglich dieser Einstimmigkeit, um als starker Mann sich hervorzutun, vor allem innenpolitisch, nutzt er das dann natürlich aus. Und warum ist das nötig? Nun ja, in der Türkei gibt es so ein kleines grassierendes Problem bezüglich der Wirtschaft seit ungefähr 2017. Eine davon galoppierende Inflation. Und ich meine nicht eine Inflation, wie sie aktuell in den westlichen Ländern um sich greift, so um die 8% Inflation, sondern auf dem Papier ist die Inflation mittlerweile bei 75% angekommen. Und herzlichen Dank an das Öffentlich-Rechtliche. Sie haben da nämlich mal einen Beitrag gemacht bezüglich der Inflation und auch der Reaktion der türkischen Bevölkerung darauf, denn die Lebensmöglichkeiten in der Türkei, was jetzt die steigenden Preise angeht, werden immer dramatischer. Es hat sich natürlich mit dem Krieg nochmal verschärft. Also vor dem Ukraine-Krieg war das Problem der türkischen Regierung vor allem, dass sie eine völlig verfehlte Geldpolitik gemacht hat. Aber seit dem Beginn des Ukraine-Krieges ist die Türkei in der gleichen Situation wie die meisten anderen Länder dieser Welt. Es gibt eine Energiekrise bzw. steigende Energiepreise. Und auch die Weizenpreise explodieren. Die Türkei ist nach Ägypten das größte Abnehmerland von Weizen aus der Ukraine und vor allem aus Russland. Mittlerweile gibt es auch Vorwürfe gegen die Türkei, dass sie von den Russen Weizen abkaufen, den diese wiederum in der Ukraine geklaut haben. Und das kommt übrigens auch bei den Verbündeten nicht so gut an. Stört Erdogan, glaube ich, reichlich wenig. Hat hauptsächlich damit zu tun, dass er irgendetwas tun muss, weil, ja, er innenpolitisch immer weiter unter Druck gerät.
Die größte Oppositionspartei forderte die Regierung zum Umlenken auf.
Wir können die Rechnungen nicht mehr zahlen, steht auf dem Schild. Türkische Aktivisten protestieren im Istanbuler Stadtteil Beşiktaş gegen die hohe Inflation, den Kursabsturz der Lira und explodierende Energiepreise. Das Alltagsleben ist fast unbezahlbar geworden. Doch die Teilnehmerzahl ist überschaubar. Das große Polizeiaufgebot hat wohl viele abgeschreckt zu kommen. Wir haben jetzt überall Probleme. Wir können uns Grundbedürfnisse wie Lebensmittel und Kleidung kaum mehr leisten. Alles ist so viel teurer geworden. Wir schränken uns überall ein, versuchen vor allem Strom zu sparen. Protest auch im angesagten Istanbuler Ausgehbezirk Kadıköy. Viele Restaurantbesitzer haben ihre monatliche Stromrechnung an die Eingangstür gehängt. Teilweise müssen sie nun das Doppelte bis Dreifache bezahlen, wie noch vor einem Monat. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir uns fragen, können wir so weitermachen oder nicht. In vielen Städten verbrennen die Menschen ihre Rechnungen. Politischen Nutzen aus der Wirtschaftskrise versucht die größte Oppositionspartei CHP zu ziehen. Ihr Vorsitzender gibt öffentlich bekannt, seine Rechnung nicht zahlen zu wollen. Viele folgen ihm. Der türkische Präsident gerät immer mehr unter Druck. Viele sehen seine Wirtschaftspolitik als Grund für die Krise. Erdogan muss nun schnell Lösungen finden, denn im nächsten Jahr stehen Wahlen an.
Ja, im nächsten Jahr stehen Wahlen an in der Türkei. Könnte auch einer der Gründe sein, warum Erdogan und seine Regierung aktuell doch vermehrt in Nordsyrien und im Irak dann Militäroperationen gegen angeblich terroristische Vereinigungen führen. Denn wenn man innenpolitisch eine Krise hat, womit lenkt man am besten ab? Natürlich, unser Land ist im Angriff und die kurdischen Terroristen wollen uns vernichten. So ungefähr ist ja die Erzählung. Es gibt auch eins der Probleme. Die türkische Regierung verwehrt Journalisten und NGOs jeglichen Zugang in die Region, in denen sie aktuell Militäroperationen permanent durchführen. Was dazu führt, dass wenn Informationen zu diesen Regionen aufploppen, beziehungsweise wenn berichtet wird aus diesen Regionen, auch im deutschen Fernsehen, jegliche Medienberichterstattung, muss sich als Quelle darauf verlassen, was die türkische Regierung sagt. Und das, was die türkische Regierung sagt, ist natürlich einseitig. Und das ist noch nett ausgedrückt. Wir können es auch Propaganda nennen. Die Berichterstattung auch in den türkischen Medien ist vor allem geprägt von Berichten über Märtyrer, also Soldaten, die als Märtyrer verehrt werden und über die so berichtet wird, die in diesen Operationen zu Tode kommen. Denn natürlich Militäroperationen, auch Soldaten der türkischen Regierung, des türkischen Staates, kommen dabei zu Tode. Nichtsdestotrotz ist es eine einseitige Berichterstattung und im Endeffekt halt Berichterstattung, die sich auf nur eine Quelle verlässt, weil die türkische Regierung es unmöglich macht, für Journalisten dort vor Ort zu sein, beziehungsweise unabhängig zu berichten. Das führt übrigens auch dazu, dass jegliche Art von Verbrechen, die das türkische Militär vielleicht ausführt, also Kriegsverbrechen vielleicht, über die kann gar nicht berichtet werden, weil man es nicht sieht. Ja, und das will die türkische Regierung natürlich auch nicht, dass über mögliche Kriegsverbrechen in der Region berichtet wird. Noch so ein Aspekt bei diesem ganzen Vorgehen der türkischen Regierung in diesen Bereichen, die auch nicht so kritisch jetzt hinterfragt werden. Also jedes Mal, wenn es heißt, die türkische Regierung sagt, dass sie etwas durchgeführt hat, dann ist das die einzige Quelle. Nicht vergessen, auch in der öffentlichen rechtlichen Berichterstattung, es gibt praktisch nur diese eine Quelle. Es ist ungefähr so, als würde man im ZDF oder ARD als einzige Quelle den Kreml haben. Und ich glaube, das würde einen Aufschrei der Öffentlichkeit bedeuten, der sich gewaschen hat. Und wenn man dann das Gleiche bei der Türkei hat, was die Militäreinsätze im Nordsyrien und im Irak angeht. Tja. Also mir wäre es lieb, wenn im Öffentlich-Rechtlichen das genauer auch berichtet würde. So nach dem Motto, die türkische Regierung hat uns gesagt. Oder die türkische Regierung sagt. Es ist nämlich nicht so eindeutig. Und es wird auch nicht so eindeutig gesagt von den Journalistinnen und Journalisten, dass man praktisch nur eine Quelle hat und mehr gibt es nicht. Und wenn man nur eine Quelle hat, ist diese Quelle nicht zuverlässig, sondern vor allem, wenn es die türkische Regierung ist, von Erdogan, ist es Propaganda. Und wenn wir der russischen Regierung ihre Propaganda nicht abkaufen, dann sollten wir der türkischen Regierung ihre Propaganda auch nicht abkaufen. Insofern, ja, keine schöne Situation. Zurück zu Erdo und seiner Ablehnung von Finnland und Schweden. Also wie gesagt, innenpolitisch schwer unter Druck wegen der wirtschaftlichen Lage, die nicht besser wird wegen dem Ukraine-Krieg, weswegen unter anderem ja auch die türkische Regierung so eine Art Verhandlerposition eingenommen hat. Sie wollen so schnell wie möglich eigentlich, dass auch Sanktionen bezüglich Russland ein wenig abgebaut werden, damit sie dort den Weizen abkaufen können, um die Nahrungsmittelpreise wahrscheinlich in der Türkei vor allem zu senken, vor allem die Brotpreise, die übrigens in der Türkei auch durch die Decke gegangen sind seit Beginn des Ukraine-Krieges. Nicht, dass sie vorher irgendwie gering waren, aber mittlerweile ist es wirklich nicht mehr tragbar, wie hoch die Preise sich entwickelt haben. Und dann sind da noch die Energiepreise. Also die ganze Situation wird auch für die türkische Regierung Erdogan sehr, sehr gefährlich im Hinblick auf die nächsten Wahlen. Und deswegen, ja, die Türkei ist, also wenn wir von Abhängigkeit sprechen, im europäischen Sinne, die Türkei ist noch abhängiger von Russland in mehrerer Perspektive und in einer Situation seit 2017, die es eigentlich nicht zulässt, dass die Preise noch weiter explodieren. Nun haben wir den Krieg und die Lieferungen von Öl, Gas und Weizen sind schwer getroffen. Was an Weizen exportiert wird, und da habe ich letztens erst Zahlen getwittert, weil die russische Regierung natürlich trotzdem weiterhin doch durchaus damit angibt, wenn sie Weizen exportiert. Und vielleicht einer der nächsten Folgen gehe ich nochmal auf das Problem Weizen, Getreide, Hunger ein. An der Stelle kann man schon mal festhalten, irgendwie hat es Russland geschafft, 50% mehr Weizen zu exportieren im Mai 2022 als im Mai 2021, was darauf hindeutet, dass die Vorwürfe des gestohlenen Weizens tatsächlich zutreffen, weil 50% Steigerung ist praktisch unmöglich, ohne dass man irgendwo noch eine Quelle hat, die das unterfüttert, also muss es gestohlener Weizen sein, denn die Ernte ist nicht innerhalb eines Jahres um 50% gestiegen, jedenfalls nicht der Ertrag. Und wenn man bedenkt, dass die russische Regierung in dem gleichen Zeitraum auch eine Art Exportstopp für Getreide verfügt hatte, ist es unrealistisch, ja, zu denken, dass das nicht passiert ist. Insofern ein statistisch von der russischen Regierung selbst herausgegebener Beweis dafür, dass sie tatsächlich das Getreide geklaut haben und es weiterverkaufen. Abnehmer, hauptsächlich Ägypten und Türkei. Ein paar Millionen Tonnen hat übrigens auch Griechenland gekauft. Aber die großen Abnehmer sind Ägypten und die Türkei. Und die Vorwürfe sind natürlich auch gleich im Raum gewesen von der ukrainischen Regierung. Übrigens gegen die Türkei und natürlich auch schlecht gelaunt gegen die NATO, was sie ihrem Mitgliedstaat da durchgehen lassen bezüglich des geklauten Weizens, den die Türkei da abgekauft hat. Also auch da schlechte Laune, nachvollziehbare schlechte Laune der Ukraine gegen die NATO, weil die Türkei den Russen geklauten Weizen abkauft. Gleichzeitig hat sich vor allem die Türkei halt damit vorgetan, Verhandlungen als Zwischenhändler zwischen der Europäischen Union, / USA, also den westlichen Ländern und Russland bezüglich des Weizensexportes von ukrainischen Häfen zuzulassen. Weil die Türkei durchaus großes, großes Interesse daran hat, dass mehr Weizen fließt und alle möglichen anderen Dinge auch. Hauptsächlich Gas und Öl. Denn wie wir es gerade gehört haben, in der türkischen Bevölkerung macht sich zunehmend Unmut breit, denn wir reden hier nicht über 8% Inflation, Sie reden hier auf dem Papier 75% Inflation. Unabhängige türkische Wirtschaftswissenschaftler reden davon, dass es tatsächlich fast das Dreifache ist. Also um die 170% Inflation wird berechnet aktuell. Warum es 75% auf dem Papier ist, was ja schon schlimm genug ist, diese unabhängigen Wirtschaftswissenschaftler werfen vor allem der türkischen Regierung und auch dem türkischen Statistischen Amt vor, die Zahlen zu schönigen. Und wenn 75% schon schön sind, ja, also geschönigt, dann Halleluja. Also Erdogan hat im Großen und Ganzen innenpolitisch eine riesige Baustelle. Er kriegt die Inflation nicht in den Griff. Und die Situation wird, wie gesagt, mit dem Krieg noch schlimmer. Die türkische Regierung hat ein großes Interesse daran, dass der Krieg so schnell wie möglich aufhört. Oder wenigstens Russland wieder in die Lage kommt, dass man die Türkei mit billigem Gas und Öl bzw. Weizen versorgt. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die türkische Regierung der russischen Seite hilft, einen Deal zu machen mit den westlichen Ländern, würde sie von der russischen Regierung auch entsprechend bedacht werden. Mit geklautem Weizen vielleicht und billigen Gas- und Öllieferungen. Ein anderer Hintergrund ist natürlich, dass die Türkei aktuell nochmal eine größere Militäroperation in Anführungsstrichen, vorbereitet in Syrien und Irak bezüglich der dortigen kurdischen Gebiete. Das ist eine Operation, wo sich sowohl die USA als auch Russland lustigerweise ziemlich einig sind, dass sie beide das nicht wollen. Die US-Regierung unter anderem, weil sie es immer noch nicht so toll findet, dass die Kurden, die Verbündeten der USA während des Kampfes gegen den Islamischen Staat waren, unter anderem mit Waffen bombardiert werden sollen, die die USA an die türkische Regierung liefert. Und das ist kein so gutes Bild, wenn ehemalige Verbündete von Verbündeten der USA mittlerweile mit von den USA gelieferten Waffen bombardiert werden. Es ist kein schönes Bild für die USA, so als Bündnispartner für andere, für die Zukunft. So, und die Russen sind entsprechend dagegen, weil sie, naja, auch in Syrien so die Finger überall mit drinne haben und nicht wollen, dass das Assad-Regime irgendwie destabilisiert wird. Weswegen, wirklich lustigerweise, während wir jetzt diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben, die USA und Russland sich sozusagen auf einer Wellenlänge befinden, was die Militäroperation der Türkei, des NATO-Verbündeten der USA, in Syrien und in Irak betrifft. Also internationale Politik ist echt kompliziert. Aber auch hier, wenn die türkische Regierung es schafft, eine Hilfsleistung bezüglich Sanktionen oder Getreidelieferungen oder Energielieferungen der Russen mit den Westen zu schaffen, so jedenfalls wird gemunkelt, erwartet die türkische Regierung dann ein Stillhalten vor allem der Russen bei möglichen Militäroperationen gegen kurdische Gebiete. Aber wie gesagt, die türkische Regierung macht hier nicht nur der USA bezüglich der kurdischen Gebiete Bauchschmerzen, sondern unlängst hat man einen bilateralen Vertrag mit Griechenland einseitig aufgekündigt. Unter anderem sind die Griechen auch ein bisschen sauer auf die USA bezüglich Waffenlieferungen an die Türkei. Erdogan ist auch regelmäßig international, unter anderem letztens erst im Kongress unterwegs und hat dort gegen die griechische Regierung gewettert. Auch für die europäischen Länder kann das keine gute Situation sein. Das Problem ist hier wirklich, der ukrainische Angriffskrieg lenkt unglaublich viel ab. Ja, es ist kein Platz in der Berichterstattung für diese feineren Töne. Und ich meine nicht wirklich feineren Töne, sondern es sind schon ziemlich schrille Töne, die Erdogan da unter anderem offiziell auf Twitter von sich gibt, bezüglich möglicher Forderungen in der Ägäis, also in dem ganzen Bereich griechische Inseln, das tatsächlich irgendwann mal Teil des Osmanischen Reiches war. Also auch da verweis mal auf die Rede, die Putin gerade erst gehalten hat bezüglich Peter des Großen. Ähnliche Töne kommen von Erdogan auch schon länger. Und das geht meistens in Richtung Griechenland. Und da gab es auch schon die ein oder anderen Vorfälle bezüglich griechischen Hoheitsgewässern, wo dann auf einmal türkische Schiffe aufgetaucht sind und dort nach Gas gesucht haben, ja. Also in griechischem Hoheitsgebiet, was auch zu Unstimmigkeiten jetzt zwischen beiden Ländern geführt hat. Also auch in die Richtung, also Richtung Griechenland, gibt es Krisentöne. Und auch die griechische Regierung sagt mittlerweile, also das lassen wir uns nicht mehr länger gefallen, was hier von Seiten Erdogans kommt. Aus gutem Grund. Und nur mal Erdogans eigene Worte ins Deutsche übersetzt von Twitter, ja, hat er am 19. Juni 2022 getwittert. Unter anderem schreibt er da, Griechenland übt weiterhin Druck auf die türkischen Minderheiten in Westthrakien, auf Rhodos und auf Kos aus und ignoriert dabei internationale Vereinbarungen, universelle Menschenrechte und die Werte der Europäischen Union. Er wirft hier praktisch Griechenland vor, systematisch die türkischen Minderheiten in diesen Gebieten zu diskriminieren. Etwas, was auch für Russland übrigens eine Begründung war, in die Ukraine einzumarschieren. Und wenn wir das Putin nicht durchgehen lassen, dürften wir das eigentlich den Verbündeten Erdogan auch nicht durchgehen lassen. Wie gesagt, das ist alles Hintergrund. Eigentlich geht es hier nicht um internationale Politik, lieben Erdo, sondern das ist alles vor dem Hintergrund, innenpolitisch zu punkten und für die nächsten Wahlen den starken Mann zu markieren. Nichtsdestotrotz, ähnlich argumentiert man auch immer in Richtung Putin, bis es zu dem Angriffskrieg kam. Ja? Und diese Ich bin der starke Mann und rede so Masche hat auch bei der türkischen Regierung schon öfters mal zu einer Situation geführt, in der man Wir sind der starke Mann und handeln Masche geführt hat. Die türkischen Schiffe im Hoheitsgewässer Griechenlands habe ich vorhin erwähnt. Also auch sie halten sich international dann öfters mal nicht an Regeln. Und er kündigt auch an, der NATO den höchsten Preis abzutrotzen sozusagen. Unter anderem würde man die Provokation Griechenlands nicht mehr hinnehmen. Also eine wirklich bei aller Neutralität betrachteten Situation absolut unrealistische Wiedergabe der Realität. Weil es ist nicht Griechenland, das mit ihren Schiffen in türkisches Hoheitsgewässer eingefahren ist und dort nach Gas gebohrt hat, sondern es sind türkische Schiffe, die in das Hoheitsgebiet der griechischen Inseln gefahren sind und dort nach Gas gebohrt haben. Ich habe ja nichts dagegen. Also klimatechnisch könnte man das sicherlich noch diskutieren, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt ums Prinzip. Es hätte ja keiner was gesagt, wenn die Türken zusammen mit den Griechen eine Kooperation gemacht hätten und dort im Mittelmeer nach Gas gebohrt hätten. Aber die türkische Regierung, vor allem Erdogan, möchte dieses Gas vor allem für die Türkei, ohne Beteiligung der Griechen. Und das ist hier definitiv ein Move so Richtung, wir sind die Starken und deswegen können wir das machen und das gehört so und so uns, weil es hat vor 100 Jahren schon mal uns gehört. Dass das Osmanische Reich war und davor die Perser, da macht er überhaupt keinen Unterschied. Und dass das vielleicht doch ein... Also, das Problem hier ist, Erdogan und die türkische Regierung haben so gerne die Angewohnheit zu behaupten, das Osmanische Reich ist so eine Art Vorgänger und wir waren mal ein großes Imperium. Aber zwischen dem türkischen Staat, gegründet von Atatürk, und dem Osmanischen Reich gibt es kulturell, ideell einen riesengroßen Unterschied, den man sicherlich historisch betrachtet auch mal diskutieren könnte. Jetzt an der Stelle vielleicht nicht, aber ich will es bloß mal andeuten. Also das Osmanische Reich und der nationale Staat, den Atatürk als türkischen Staat gegründet hat. Wirklich himmelgroßer Unterschied. Und auch hier nutzt sozusagen ein Autokrat Geschichte, schreibt sie um, deutet sie um, um in der Hier- und Jetzt-Zeit damit Politik zu machen. Mit der Realität hat das überhaupt nichts mehr zu tun. Also mit der Realität des Osmanischen Reiches und seiner Bedeutung auch für die Bevölkerung und dem, was dann der türkische Staat von Atatürk tatsächlich darstellte. Also, Türkei und NATO, nur Bauchschmerzsituation. Vor allem, weil die Türkei genau weiß, sie kann so weit gehen, wie sie will. Sie kann den Preis so weit hochtreiben, wie sie will. Und Erdogan kann sich äußern, wie er will. Es wird höchstens ein, das gefällt uns nicht und wir machen uns Sorgen, Memorandum geben von Seiten der Verbündeten und mehr nicht. Ja, das war's dann. Wenn wir das Ländern wie Ungarn übrigens nicht durchgehen lassen, wenn das mal Konsequenzen hat, dass man sich so verhält, im Fall von Orbán, dass man wenigstens versucht, Gelder zu streichen und dass man wirklich versucht, wenigstens Rule of Law in der Europäischen Union durchzudrücken. Ja, bei der NATO sieht das noch schlichter aus. Ja. Keiner sieht sich irgendwie genötigt, Erdogan seinem autoritären Machtwahn und seinem Expansionismus da Grenzen zu setzen, weil er sagt, das ist eine Militäroperation, es geht hier gegen Terroristen und das war's dann. Er kann den Preis hochtreiben, wie er will. Und innenpolitisch nutzt er das natürlich aus, um Punkte zu machen bei der türkischen Bevölkerung, die das vielleicht gut findet, keine Ahnung. Für die Kurden in Syrien und im Irak ist das ziemlich schlecht. Die kurdische Bevölkerung übrigens und die kurdische Gemeinde in Deutschland fühlt sich von der internationalen Gemeinschaft und von der eigenen Bundesregierung im Stich gelassen. Und dazu habe ich auch mal einen sehr, sehr guten Artikel gelesen, jetzt vor kurzem geschrieben von einem Mitglied der kurdischen Gemeinschaft hier in Deutschland. Und da würde ich mal ein paar Auszüge daraus vorlesen. Titel des Beitrags ist Kurdistan, warum verurteilen wir den Krieg Russlands, aber nicht den der Türkei? Ein Gastbeitrag von Rosa Berg. Die Gastautorin ist politische Soziologin am Center on Social Movement Studies in Florenz, wo sie zu politischen Vorstellungswelten von Staatenlosen forscht. Für Forschungszwecke hielt sie sich in verschiedenen Teilen der kurdischen Regionen auf. Sie ist Autorin zahlreicher Artikel in Fachzeitschriften, Sammelbänden und internationalen Medien, wie unter anderem der New York Times. Zitat aus dem Artikel. Es sind Kampfjets und Haubitzen im Einsatz. Es wird bombardiert. Zivilistinnen werden verletzt und getötet. Im Schatten des Krieges Russlands gegen die Ukraine fliegen wieder türkische Kampfjets und Drohnen über Kurdistan. Weder werden Sanktionen gegen den Bündnispartner diskutiert, noch können Kurdinnen auf sichere Fluchtwege und unkomplizierten Schutz hoffen, wenn sie aus den belagerten Städten oder den türkischen Bomben fliehen. Während die Grenzen für ukrainische Geflüchtete zu Recht geöffnet sind, stecken fliehende Kurdinnen entweder an den Grenzen von Belarus und Polen fest, ertrinken im Mittelmeer oder sie bekommen in Deutschland kein Asyl und werden wieder abgeschoben. Eine Doppelmoral, die nur schwer auszuhalten ist. Russische Kriegsverbrechen im Zuge des völkerrechtswidrigen Einmarsches in die Türkei, die Massaker, Massengräber, Bombardierungen ganzer Städte, haben einen moralischen Schock verursacht, den Europa so für einen Krieg lange nicht mehr empfunden hat. Doch statt eine Debatte darüber zu führen, wie notwendig jetzt eine Politik ist, die kompromisslos Menschenrechte priorisiert, statt Autokratien zu beschwichtigen, wird erstmal hochgerüstet. Dass eine bedingungslose Militarisierung zur moralischen Verpflichtung erklärt wird, erfreut sicherlich Waffenlobbyistinnen auf der ganzen Welt. Vor allem aber Kriegsführerinnen wie die in der Türkei, die diesen Diskurs dann für ihre eigenen Kriege nutzen. Unterstützt mit regelmäßigen Waffenlieferungen und neuer Technik aus Deutschland, tut die Türkei das in Kurdistan, was Russland in der Ukraine macht. Eine gesamte Bevölkerung kontinuierlich und über verschiedene Staatsgrenzen hinweg zu bekriegen. Wenn es gleichzeitig russische Invasion in der Ukraine und türkische Präsenz in Syrien heißt, wenn dieselben Gewaltpraktiken in beiden Fällen als Krieg bezeichnet werden und im anderen Fall als Militäroperation, wenn Kriegsopfer als Ukrainerinnen benannt werden, bei Angriffen auf Kurdinnen aber als Terroristinnen und PKK-Stellungen gesprochen wird, dann sind in diesen Gleichzeitigkeiten, die uns vermittelt, dass völkerrechtswidrige Kriege legitim sind, solange sie von unseren NATO-Partnern geführt werden. Kriegsverbrechen wie diese oder wie die Hinrichtung der syrisch-kurdischen Lokalpolitikerin Hevren Xelev bei einem weiteren Angriffskrieg der Türkei 2019 hätten im besten Fall verhindert, mindestens aber verurteilt und sanktioniert werden müssen. dass es sich dabei auf der europäischen Seite nicht um ein einfaches Versäumnis handelt, sondern politisches Kalkül dahinter steckt, ist spätestens mit dem sogenannten EU-Türkei-Flüchtlingsdeal klar. Damit die Türkei weiterhin Geflüchtete von Europa fernhält, wird Kritik an der türkischen Regierung, wenn überhaupt, sporadisch und nur sehr vorsichtig geäußert. Vor allem aber werden regelmäßig Zugeständnisse gemacht. Diese reichen von großzügigen Waffenlieferungen an die Türkei bis hin zu Verboten von kurdischen Vereinen in Deutschland und Abschiebungen von Kurdinnen in die Türkei, wo sie mit langen Haftstrafen zu rechnen haben. Spätestens jetzt, nachdem der Krieg gegen die Ukraine die Frage nach Moral und Verpflichtung wieder aufgeworfen hat, ist die Zeit gekommen, Kriege als solche zu benennen, egal ob diese von unseren oder anderen geführt werden. Eine feministische Außenpolitik, die sich die neue Bundesregierung auf die Fahne schreibt, hätte schon längst die völkerrechtswidrigen Angriffe der Türkei auf die Kurdinnen verurteilen, Sanktionen diskutieren, sich für die Freilassung von politischen Gefangenen in türkischen Gefängnissen einsetzen, sich mit der pro-demokratischen Oppositionspartei HDP getroffen, gesellschaftspolitische Bündnisse mit den feministischen Bewegungen in der Türkei und der Frauenrevolution in Kurdistan initiiert. Diplomatische Beziehungen zu kurdischen Vertreterinnen in der Region aufgebaut, eine politische Lösung in den sogenannten kurdischen Fragen vermittelt und die Kriminalisierung von Kurdinnen und ihren Vereinen und Verlagshäusern in Deutschland gestoppt. Ich beende jetzt an der Stelle mal das Zitieren aus dem Artikel. Stellen euch in die Shownotes, lest ihn gerne mal durch, denn es ist mal ein anderer Blick auf die ganze komplizierte Situation, den sich auch die Kurdinnen vor allem in der Region gegenübersehen. Also erst haben sie sich den islamischen Staat von der Backe geschafft, indem sie wirklich, was die Kurdinnen dort geleistet haben, ist unglaublich. Und gleichzeitig werden sie jetzt von einem NATO-Verbündeten permanent bombardiert. Und ja, es heißt immer die PKK-Stellungen und die terroristischen Stellungen. Nichtsdestotrotz kommen massenhaft Zivilisten dabei ums Leben, auch Kinder. Und wenn wir in der öffentlichen Debatte die Berichte aus dem Ukraine-Krieg haben, wie zerstörerisch das russische Militär da vorgeht, fragt man sich halt, wie kann es sein, dass es diese Berichte, die auch Hand und Fuß hätten übrigens aus den kurdischen Gebieten, nicht gibt. Weil die Türkei unser Verbündeter ist in der NATO oder warum? Und dann muss man sich schon die Frage stellen, wie gesagt, NATO, westliche Werte, was, also sind die wirklich irgendwas wert? Oder erzählen wir nicht immer dann was von Werten, wenn es gerade mal wieder in die Tagespolitik passt? Und wollen wir nicht lieber eine Politik, die sich wirklich an die Werte hält und nicht permanent nur davon redet? Insofern, ja. Sehr, sehr guter Beitrag. Sehr guter Beitrag übrigens auch von dem Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages bezüglich dieser Angriffe, die die Türkei in den Gebieten vom Irak und Syrien fährt. Aus Mai 2022 stelle ich euch in die Shownotes seitenweise. Kommen Sie dann im Grunde zu dem Schluss, dass die Türkei sich hier nicht auf das Selbstverteidigungsrecht beziehen kann und dass es durchaus angebracht ist, von völkerrechtswidrigen Angriffen in diesen Gebieten zu sprechen. Und wenn wir das dann haben, festgestellt vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, müsste wirklich, auch wie ja in dem Artikel von Rosa da gefordert, langsam mal ein Umdenken mit der Beziehung zur Türkei passieren. Denn was wir uns da heranziehen, ist ein zweiter Putin. Also Erdogan kommt mit allem durch. Mit jeder Drohung, mit jedem weiteren noch so frechen, und es ist noch nett ausgedrückt, Vorgehen. Gegen Griechenland, gegen die Europäische Union, gegen kurdische Gebiete, Zivilisten. Mit allem kommt er durch. Wird mit Militärausrüstung überschwemmt. Teilweise gestoppt von Deutschland, aber jetzt mittlerweile halt durch die amerikanische Regierung. F-16-Kampfjets sollen da geliefert werden, was wie gesagt die griechische Regierung gefordert hat, bitte einzustellen und nicht zu machen. weil man wahrscheinlich Angst hat, dass die türkische Regierung demnächst diese Kampfjets dann dazu nutzt, um den griechischen Luftraum zu verletzen. Also ich hab mal aus Witz geschrieben, warum ist Russland nicht einfach Teil der NATO geworden? Dann hätten sie die Ukraine ja so überfallen können. Dann hätten die NATO-Mitgliedstaaten und Freunde sich wahrscheinlich nicht groß beschwert. Ungefähr die Situation haben wir mit der Türkei nämlich. Ein wichtiger Verbündeter. Stellt Militär. Verhindert Fluchtbewegungen Richtung Europa. Und macht Russland das Leben schwer. Unter anderem gab es ja den Bergkarabach-Krieg, wo die türkische Seite doch mitgemischt hat. Türkische Drohnen haben da einen wichtigen militärischen Faktor gespielt. Und die Ausdehnung türkischer Interessen im Südkaukasus sorgt dafür, dass Putin Probleme hat in der Region. Und das findet die NATO natürlich geil. Nur wenn man sich überlegt, was das für die Bewohner und Bewohner von Bergkarabach bedeutet hat, was das für Armenien bedeutet, ist das nicht so schön. Und ungefähr so müsste man sich das auch für die kurdische Gemeinschaft vorstellen. Erdogan mit allem durchgehen zu lassen, weil er ein wichtiger Verbündeter ist. Kontraproduktiv. Ist vor allem kontraproduktiv, wenn man, wie am Anfang schon erwähnt, sich mal die Werte vor Augen führt, von der die NATO sagt, dass es ihr wichtig ist, wie Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat. Also, entweder die NATO hört auf, von irgendwelchen Werten zu reden und sagt, also Werte sind uns egal, Demokratien sind uns egal. Hauptsache, unsere Interessen sind gewahrt. Und dann muss man sich schon fragen, ein Militärbündnis, dem Werte und Demokratie egal ist, wofür ist das dann da? Ist das dann wirklich das Militärbündnis, das wir im Kampf gegen einen Diktator wollen? Und Rosa hat es ja auch angeschrieben, also diese feministische Außenpolitik. Für wen gilt die? Offensichtlich für den türkischen Verbündeten nicht. Also was die türkische Armee dort mit den Kurdinnen anstellt, wollen wir auch nicht so genau wissen. Fragt doch keiner genau nach. Kriegsverbrechen gibt es da anscheinend nicht. Jedenfalls werden sie nicht verfolgt. Also die Guten, die Bösen. Das sind Kategorien, die wir definitiv abschreiben sollten. Die gibt es einfach nicht. Es gibt nicht die Guten. Die NATO ist nicht das Gute. Die NATO ist ein Militärbündnis, das sich Werte auf die Fahnen geschrieben hat, aber diese Werte für ihre Mitgliedstaaten völlig ignoriert. Gerade teilt mir Matthias hier auf Twitter einen Beitrag, wonach NATO-Chef Stoltenberg sagt, dass die Sicherheitsbedenken der Türkei legitim seien. Wie gesagt, Erdo treibt den Preis hoch für die Beteiligung oder den Zugang von Schweden und Finnland in die NATO und kriegt dafür wieder alles, was er will. Nur das Problem ist, oder für Stoltenberg ist es sicherlich kein Problem und für alle anderen, die nicht in Syrien und im Irak in den Kurdengebieten wohnen, ist es auch kein Problem. Nur alle, die dort leben, haben ein definitives Problem. Und sobald Erdo anfängt, auch gegenüber griechischen Gebieten Anspruch zu erheben, haben wir alle ein Problem. Andeuten tut er das ja andauernd. Und wenn man sich seine innenpolitische Problematik anguckt, holla, Besetzung einer griechischen Insel, um sich als starker Mann zu profilieren. Warum nicht? Das geht ja alles mit der Erzählung, die man so von sich gibt. Das geht ja alles mit dem Geschichtsrevisionismus, den unter anderem auch Erdogan betreibt. Deswegen, hab keine Lust auf einen zweiten Putin. Und an der Stelle muss sich dann die NATO auch mal entscheiden. Also wir als Öffentlichkeit müssen ganz klar sagen, entweder ihr seid ein Militärbündnis, in dem euch diese Werte egal sind, nur dann ist die Frage, worum geht's eigentlich? Das sagt mal bitte ganz genau. Oder man hält sich an diese Werte und zeigt ganz klare Grenzen auf, auch gegenüber der Türkei. anders, so jedenfalls die Erzählung, die mir übrigens auch bezüglich Russland ja jetzt permanent um die Ohren gehauen wird. Andernfalls wird Putin demnächst gute Gesellschaft haben mit Erdogan. Und nur so zur Info, die Türkei und Russland sind keine natürlichen Verbündeten, ganz im Gegenteil. Auch Erdogan hat ganz klare Einflusssphären, die er ausbauen möchte gegen Russland. Das heißt, wenn wir ihm vielleicht mal eine Grenze aufzeigen bezüglich der westlichen Allianz, kommt er wieder zur Vernunft, weil er will eigentlich auch im Südkaukasus mehr Einfluss gewinnen. Also wenn man das mal realpolitisch sieht, Erdo ist auch definitiv abhängig von der NATO und den westlichen Ländern. Ich glaube mehr als von Russland. Deswegen, man lässt ihm eigentlich viel zu viel durchgehen. Viel zu viel. Aus Angst. Die westlichen Länder und Europa haben einfach viel zu viel Angst vor den Konsequenzen. Nur den längeren Atem hätten wirklich die westlichen Länder, die NATO-Mitglieder und Europa. Wenn sie es mal riskieren würden. Aber sie kneifen ja immer gleich. Und deswegen wird das mit den Werten, die propagiert werden, ja, von auch der Bundesregierung, die wir aktuell haben, so immer nur als Doppelmoral gesehen werden, weil sie immer kneifen, wenn es wirklich drauf ankommt. Und das ist natürlich der Vorteil, den Erdogan hat. Er muss nie lange durchhalten. Er muss nie kneifen, weil alle anderen immer gleich den Schwanz einziehen. Insofern, ja, das wollte ich hier mal loswerden an der Stelle. Und bin mal gespannt, wie das ausgeht mit der NATO. Wie ich ja gerade verlesen habe, wahrscheinlich kriegt Erdogan wieder, was er will. Demnächst wahrscheinlich dann auch wieder Waffenlieferungen von der Bundesregierung, die wir ja eingestellt hatten unter anderem. Aber jetzt ist er wieder Verbündeter. Das geht wieder. Und jetzt gibt es ja gute Rüstungsexporte mit der grünen Bundesregierungsbeteiligung. Also kein Spaß. Da gibt es wohl Überlegungen der Grünen unter anderem in der Bundesregierung, dass es auch gute Rüstungsexporte gibt. Auch gute Rüstungsexporte in Krisengebiete oder an Länder, die sich in der Kriegsführung in Kriegsgebieten beteiligen. Das war eigentlich im Bundestagswahlkampf ein bisschen anders versprochen, aber naja. Werte und Sachen, die man so verspricht und dann Realpolitik, die einen einholt, während man gleichzeitig über Werte redet. Ich bin schwer Werte allergisch mittlerweile. Also wenigstens die Erzählung davon. Wenn ihr euch nicht dran haltet, dann erzählt doch mir bitte keinen Unsinn. Ja? Also ihr könnt ja gerne das glauben, was ihr erzählt, aber wenn ihr nach diesen Werten nicht handelt, dann hört auf, es mir zu erzählen. Denn ich nehme es nur noch als PR wahr. Und PR ist keine Politik, sondern das ist, ich verkaufe mich den Wählerinnen und Wählern gut. Und wenn wir etwas nicht gebrauchen können, dann ist es diese schon fast lügenhafte PR in Kriegszeiten. Noch mehr Lügen in Kriegszeiten brauchen wir garantiert nicht. Es ist so schon schwer genug durch den ganzen. Naja, Küppersbusch hat ja einen schönen Beitrag gemacht zu Propaganda im Ukraine-Krieg. Vielleicht guckt ihr euch den Beitrag mal an. Es ist, ja, alles nicht so schön. Und schwer, schwer bedenkenswert, was hier so alles geht wegen dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Und im Windschatten dieses Angriffskrieges so an Menschenrechtsverletzungen unter anderem von NATO-Verbündeten geht. Und das wird alles Folgen haben, auch für die Zukunft. Denn die kurdischen ehemaligen Verbündeten der USA werden sich das merken. Und die sehen ja auch, dass sie im Stich gelassen werden, unter anderem, wie ihr sagt, die kurdische Gemeinde in Deutschland von ihrer eigenen Bundesregierung. Und die sind wirklich schwer getroffen und fühlen sich unter anderem auch kurdischen Angriffen schutzlos ausgeliefert. Da wird unter anderem berichtet, wie die türkische Regierung Kurdinnen und Kurden in Deutschland mit doppelter Staatsbürgerschaft, also auch Deutsche, ausspioniert. Und wenn sie dann irgendwann mal in die Türkei reisen, werden sie verhaftet. Also die Bundesregierung schützt nicht mal ihre eigenen Staatsbürger vor diesem Autokraten, der Teil eines Militärbündnisses ist, Teil der Guten gegen das Böse. Es ist schwer deprimierend, um ehrlich zu sein, für mich. Schwer deprimierend, wie einem das erzählt wird, wie einem immer erzählt wird, dass man hier für das Gute kämpft und sich aber in keinster Weise danach richtet, nach diesen wirklich völkerrechtlichen Grundsätzen. Und wie Erdogan wirklich genauso agiert und kommuniziert wie Putin und dass man ihm das alles durchgehen lässt, dass man wegschaut, wenn er massenhaft Gebiete, Dörfer in Syrien und im Irak bombardiert, wo Zivilisten sterben, wo Kriegsverbrechen passieren. Und Stoltenberg steht dann da und sagt, ja, diese Sicherheitsbedenken der Türkei sind durchaus nachvollziehbar. Herzlichen Glückwunsch. Also was ist das für eine Botschaft an die Kurdinnen und Kurden dann das nächste Mal, wenn Islamischer Staat 2.0 kommt? Auf welche Verbündeten können wir uns dann in der Region verlassen? Die Türkei hat ja mit Erdogans Regierung teilweise den Islamischen Staat hinter verschlossenen Türen unterstützt, hat da Öl abgekauft und alle solche witzigen Sachen. Das ist kein guter Verbündeter. Also können wir wirklich nur hoffen, dass Islamischer Staat 2.0 niemals kommt und auch ein Umdenken eigentlich hoffen, auf ein Umdenken auch der eigenen Bundesregierung, um ehrlich zu sein, im Umgang mit der Türkei. Im Umgang mit Erdogan vor allem. Und drittens, auch da stirbt die Hoffnung zuletzt, vielleicht im nächsten Jahr. Erdogans Abwahl. Das wäre doch mal was. Das wäre vielleicht wieder Aufleben der Demokratie in der Türkei. Aber mehr als hoffen, um ehrlich zu sein, am Ende dieses Beitrags habe ich nicht mehr. Was die Hoffnung für die NATO und deren werteorientiertes Handeln angeht, da habe ich schon aufgegeben. Das ist unrealistisch. Die NATO ist ein reines Militärbündnis, dem Werte egal sind. Und dann sollte man auch jedes Mal, wenn ein NATO-Mitgliedsstaat und Politiker von irgendwelchen Werten redet, die NATO-Mitgliedsstaaten trägt, diese Rede sollte man ihm links und rechts um die Ohren hauen, denn es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Wenn die NATO nicht in der Lage ist, alle Mitgliedstaaten dazu zu bringen, auch nach den Werten zu agieren, ist dieses Militärbündnis nichts weiter als interessengesteuert. Und dann sollte man lieber fragen, ja, welche Interessen verfolgten die NATO? Prinzipiell können wir gerne so machen. Ist legitim. Aber dann sollen sie bitte aufhören, von irgendwelchen Werten zu faseln. Das ist, wie gesagt, absolut gelogen. Zum Abschluss. Ich hoffe, ihr hattet mit der heutigen Folge Spaß. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und genießt die 2 Wochen. Verteilt den Podcast sozusagen gut. Und ich werde mal sehen, den linken Parteitag besuchen und mal gucken, ob die deutsche Linke zu retten ist. Oder ob wir es vielleicht wie Frankreich machen müssen. Zerschlagen der kompletten Parteilandschaft oder Parteienlandschaft. Und dann hoffen, dass schon alles gut geht. Was man so auf den ersten Blick jetzt mal sehen kann, ist, dass bei den Parlamentswahlen Kandidaten vorne liegen, die so Mitte links sind. Also doch eher linke Politik wieder auf dem Vormarsch ist. Nicht in Form von Parteien, sondern von Personen. Und ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Gut finde ich auf alle Fälle, auf den ersten Blick, dass es mit der Linksleute sind, die gewinnen. Bedenklich ist es, dass wir keine Parteistrukturen haben, die das Ganze zusammenhalten. Denn man kann wirklich vieles über Parteien auch Schlechtes sagen und schimpfen. Grundsätzlich hat die Demokratie in Europa zusammengehalten, wenn man starke Parteiensysteme hatte und deren Organisation hatte. Wie das schiefgehen kann mit diesen personenbezogenen Parteien und auch politischen Systemen und Demokratien, sieht man ja an Ungarn, an der Türkei und man sieht es auch an Österreich, wo das Modell Kurz ja gehörig in die Binsen gegangen ist, aus demokratietechnischem Sinne und aus Korruptionssinn. Ja. Das war jetzt kein gutes Experiment für Österreich so generell und für Demokratie auch, dass das wieder so sich einigermaßen gefangen hat. Ich habe gerade erst wieder ein Gespräch geführt mit einem Österreicher zu einem Buch, da geht es auch um Konservativismus, um Christdemokratien, christdemokratische Parteien. Kommt sicherlich in 2 Wochen raus, das Gespräch. Aber ja, bin noch skeptisch, ob das gut geht in Frankreich. Grundsätzliche positive Nachricht ist, mit der Linkskandidaten gewinnen, nicht die Rechten. Vielleicht gehen wir mit dieser positiven Nachricht aus der Wahl erstmal raus. Und vielleicht ist das ein neuer Aufbruch. Also keine Neoliberalen à la Macron und keine Rechten à la Le Pen. Und darauf kann man ja aufbauen. Und sonst nehme ich das sicherlich zum Anlass, die Parlamentswahlen in Frankreich, um mir das mal genauer anzugucken. Das ist ja nur die erste Runde. In der zweiten Runde wird ja dann entschieden, wer im Parlament sitzt. Und auch wenn das Parlament in dem französischen politischen System jetzt nicht so eine wichtige Rolle spielt, weil es ja ein präsidiales System ist, ist es trotzdem interessant, weil man ja sieht, in welche Richtung bewegt sich so generell die Bevölkerung. Und nach Macron und neoliberaler Politik und der ganzen Reform- und Gelbwestenbewegung ist der Wunsch nach linker Politik offensichtlich groß genug. Vor allem gesellschaftlich linker Politik und auch wirtschaftlich-sozial linker Politik. Und in Deutschland, da habe ich weniger Optimismus für die nächsten Jahre. Ich glaube, weil Deutschland ja politisch bei der Entwicklung immer mindestens 10 Jahre hinterherhinkt, wird es hier erstmal schlimmer, bevor es besser wird. Zieht euch warm an. Vor allem im Winter, ja, bei den steigenden Heizkosten. Das meine ich nicht sarkastisch oder ironisch, sondern ganz ernst. Ja, und sonst, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet heute viel, viel Spaß bei der Folge. Werft mir das mit der NATO nicht allzu sehr vor, weil, wie gesagt, ich habe kein Problem prinzipiell mit Militärbündnissen. Nur, und das habe ich an der Stelle oft gesagt und sage es nochmal, wenn man ein Militärbündnis hat, von dem behauptet wird, wir vertreten Werte, dann muss man sich auch an diese Werte auch halten. Ja? Also bitte, NATO. Wenn, dann richtig. Insofern, vielleicht wäre es ja Zeit für eine Reform der NATO, Ausschluss der Türkei, was auch immer. Ich weiß, das klingt erstmal nicht sonderlich realpolitisch clever. Oder man entzieht der Türkei das Stimmrecht. Ist ja etwas, was in der Europäischen Union für Ungarn diskutiert wird. Vielleicht ist das auch eine Handhabung für die NATO, wer weiß. Also, und sonst, ja, Feedback würde ich mich riesig freuen. Würde mich freuen, wenn ihr die Folge teilt, weiterempfehlt. Und vielleicht, wenn ihr Davids Buch lest. Ich weiß nicht, ob ich es oft genug gesagt habe heute, aber es ist wirklich ein geniales Buch. Und ich bin ja so ein Fan von Geschichte, Geschichtserzählung und von guten Geschichtsbüchern. Das ist in einer Zeit, in der Geschichte zur Waffe wird. Wirklich von allen Seiten. Nicht nur von Autokraten, sondern von allen möglichen verrückten Leuten. Umso wichtiger, dass man Geschichte richtig erzählt und transparent und ehrlich. Ich weiß, ein bisschen schwierig, weil man nicht immer alles abbilden kann, was Geschichte angeht. Aber deswegen gibt es ja auch verschiedene Bücher und verschiedene Sichtweisen zu Geschichte. Und ja, vielleicht nicht mit einseitigen Scheuklappen sich Geschichtserzählungen nähern, sondern weit und offen und immer bereit, was Neues zu lernen. Also nicht zulassen, dass Geschichte zur Waffe wird. Ob von Politikern oder Unternehmern, Unternehmen an sich oder Unternehmensdynastien. Sondern immer daran denken, wenn man solch eine Geschichte hat, auch als Unternehmensmitglied oder Unternehmensfamiliensmitglied, hat man eine Verantwortung für die Vergangenheit, denn das Geld ist doch recht blutig, das da vor allem für diese großen Wirtschaftsmagnaten und Wirtschaftsfamilien der deutschen Geschichte herangezogen wird. Also ja, Verantwortung, meine Freunde. Und Unwissen schützt vor Strafe nicht, in diesem Fall nicht vor Verantwortung. Also Mitte 20 zu sein und der Basenfamilie anzugehören und zu sagen, ich bin Kapitalistin und sonst weiß ich nichts, ist reichlich doof. Und ist auch unverantwortlich, denn man sollte schon wissen, zu welcher Familie man gehört und wo das Geld herkommt, da, mit dem man so als Kapitalistin dann in der Weltgeschichte rumrennt. Also auch da. Dazu schreibt De Jong übrigens auch, also zu Familie Balsen oder beziehungsweise diese Art von Äußerung, die die junge Balsen-Erbin da so von sich gegeben hat. Und noch was. Ich hoffe, ihr könnt diesen Podcast auch unterstützen, indem ihr ihn finanziell unterstützt. Meine Wunschliste findet ihr auch in den Shownotes. Wie gesagt, Feedback finde ich immer toll. Wenn ihr den Podcast teilt, finde ich es toll. Und ganz toll finde ich es auch, wenn ihr nette Kommentare hinterlasst oder nette Rezensionen im Podcatcher eurer Wahl. Freue ich mich auch riesig drüber. Ist auch eine Unterstützung für diesen Podcast. Und sonst, ja. Habt einen wunderschönen Start in die Woche. Habt eine wunderschöne Zeit die nächsten 2 Wochen. Wir hören uns. Bis bald.